Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit der Bi und dem Flo von Bidrop. Freut mich, dass ihr da seid. Hi.
Hi.
Hi, wir freuen uns.
Da kann man ja vielleicht mal sagen, ihr seid wahrscheinlich die Gäste, auf die wir am längsten gewartet haben bisher. Schon zwei Versuche genommen, jetzt im dritten Anlauf.
Alle guten Dinge sind drei.
Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Deswegen, Moritz, heute auch noch im wohlverdienten Urlaub. Wir haben gesagt, wir wollen trotzdem die Folge aufnehmen, weil es einfach eine extrem spannende Geschichte ist. Und wir jetzt einfach im dritten Anlauf sind, wo wir probieren, das hier aufzunehmen. Aber lass uns gerne vielleicht direkt reinstarten. Wer seid ihr? Was macht ihr? Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen in unserer einen Konzeptfolge, so Brands to Watch 2024, über euch gesprochen, weil ich den Case auch extrem cool finde. Stellt euch vielleicht selber gerne mal kurz vor.
Ladies first.
Gibt's sonst nie. ich bin Betulina Akbein, Gründerin, Co-Gründerin von Bidrop, habe gemeinsam mit Flo gegründet, komme nicht aus dem E-Commerce. Ich habe ursprünglich in Landau Psychologie studiert. Und dann durch das ganze Thema Corona bin ich dann reingekommen in das ganze Thema Gründen. Die Bienenprodukte, auf die wir später näher eingehen, eventuell, kenne ich seit meiner Kindheit. Es geht ja oft auch um das ganze Thema E-Commerce. Die kenne ich seit meiner Kindheit. Ich bin damit groß geworden, habe das quasi auch lieb gelernt mit der Zeit und habe es aber allerdings vor ungefähr 4 Jahren für meine Hautkrankheiten wiederentdeckt. Und dann zum Flo gesagt, warum weiß man das in Deutschland nicht? Warum ist Propolis und Co. nicht so bekannt wie bei uns in der Türkei? Also ich habe türkischen Migrationshintergrund oder in Italien oder eine traditionelle chinesische Medizin. Lass uns das doch gemeinsam anpacken. Und das haben wir dann getan. Also sehr unspektakulär mein Background.
Bei dir, Flo?
Meiner ist spektakulärer. Florian, Co-Founder von Bidrop. Komme aus dem Hause E-Commerce, also mache das Ganze jetzt seit mittlerweile, 9 Jahren, glaube ich. Hatte eine Performance-Marketing-Agency, die läuft zwar noch so ein bisschen parallel, aber hat keine Berührungspunkte mehr. Habe aber schon 2 Startups hinter mir. Beides sind natürlich nichts geworden in dieser Größenordnung, wie zum Beispiel Bidrop. Fühle mich vor allem wohl im ganzen Thema Performance-Marketing /Google, Amazon-Ads, Facebook-Ads, aber auch das ganze Thema Native. Und bei Bidrop habe ich vor allem die Aufgabe, dass wir genug Stocks haben. Das ist momentan eine Königsdisziplin durch das Wachstum. Und auf der anderen Seite, dass natürlich genug Umsatz reinkommt für die Online-Marketing-Channels.
Jetzt haben wir so ein bisschen eingefangen, wo ihr herkommt, was ihr gemacht habt. Was ist denn Bidrop überhaupt? Also was ist das Produkt dahinter? Was ist die Idee vielleicht auch? Und wie lange gibt es das schon?
Ich finde es interessant, dass wir heute über diese Frage reden, weil wir erst am Mittwoch Produktmarkenstrategie-Workshop hatten, da wir sehr intensiv über die Botschaft von Bidrop geredet haben und generell, was ist Bidrop? Und anfangs war es so, es ist geboren durch eine Kosmetikhistorie, durch meine Neurodermitis etc. Und dann haben wir sehr lange gesagt, okay, ein Wohlbefinden, Immunsystem kam noch mit dazu und dann ist es wieder eine Kosmetika geworden. Aber wir haben schnell gemerkt, dass Bienenprodukte so viel mehr können, als nur Kosmetik zu spezifizieren oder irgendwie Wohlbefinden, also in dem Fall Immunsystem. Und haben dann gesagt, okay, Bidrop ist eigentlich so die Marke für das, was Mehrwert für den Körper bietet. Und wir sind spezialisiert auf Propolis. Das ist ein Bienenkittharz, was die Bienen auffangen von Baumharzen, von Blütenpollen, von Pollen, von anderen Nektarsachen und verarbeiten und das wiederum an den Bienenstock kommt, also quasi vor das Stock und so als Propolis-Teppich ausgelegt wird, dass wenn die heimkehrenden Bienen, dass sie dann desinfiziert werden und so kann zum Beispiel ein Bienenstock, wo 40.000 Bienen leben auf engstem Raume, der ist so 90,9% steril und das wird eben diesem Bienenpropolis zugeschrieben. Und das können wir eben adaptieren für viele, viele Sachen, diese Eigenschaften, desinfizierend, antibiotisch, antibakteriell etc. Und da war einfach die Disziplin zu sagen, okay, wir müssen die Bienenprodukte nach Deutschland bringen, aber so auch zum Beispiel Gelée Royale, Bienengift, für uns auch ein komplett neues Thema gewesen, auch für mich. Ich habe mich nie so intensiv mit Bienengift auseinandergesetzt. Und das Tolle an unserem Bienenprodukt bzw. der Brand Bidrop ist, wir launchen neue Produkte, wo wir aber auch vieles darüber lernen, was kann es für unseren Körper, was kann es für unsere Haut, was für einen Mehrwert bieten diese Bienenprodukte. Und da muss nicht zwingend direkt auf irgendwie Medikamente zurückgreifen, um deinem Körper irgendwie Gutes zu tun.
Ja. Wie lange gibt es Bidrop schon? Also wann seid ihr auf die Idee gekommen? Wie ist es gestartet?
Oktober 21 sind wir auf die Idee gekommen, korrekt?
Nein.
20?
Nein.
Nee, im Oktober
November sind wir auf die Idee. November 20.
Wir haben ja einen Monat später schon Notartermin
gehabt. Das war Juli 20, war die Idee.
Im Juli 20 die Idee. November. Im Dezember haben wir den Notartermin gehabt. Also Ende Dezember haben wir noch die UG geclosed und online sind wir im März gegangen. Das heißt, im März hatten wir jetzt Dreijähriges ganz offiziell. Also wir haben es gefeiert nach dem Go-Live und seit 3 Jahren und sind seitdem auf einer wilden Reise unterwegs.
Ich wollte gerade sagen, also die Reise ist auf jeden Fall sehr verrückt. Wir sind ja auch ein kleiner Teil davon gewesen mit der AB-Testing-Agentur.
Seid ihr nach wie vor?
Jetzt hoffentlich wieder.
Der ist noch dazu, aber ihr seid, wir sagen immer, ohne die Partner, ohne die Freelancer, ohne unsere Mitarbeiter, ohne quasi alles, auch die Familie etc., ja, wären wir heute nicht da, wo wir stehen. Und hoffentlich können wir das Ganze in 2, 3 Jahren nochmal sagen, hey, das war die nächste Reise dann. Das ist dann auf jeden Fall für uns immer und immer wieder diese Wertschätzung gegenüber von jedem, der dazu einen Teil beigetragen hat.
Danke an der Stelle. Gerne. Könnt ihr noch mal so ein bisschen reingehen, ein paar Kennzahlen? Also wie viele Leute, Mitarbeiter arbeiten gerade bei euch? Wie sind vielleicht auch die Umsatzsprünge? Ich meine, du hast ja vorher gerade noch eine ganz gute Berechnung angestellt. So. Könnt ihr dafür so ein paar Kennzahlen einfach geben? Weil ich glaube, das interessiert die Leute gerade am Anfang auch immer noch mal, so ein bisschen einzuschätzen, wie groß B-Drop aktuell ist.
Ich würde mal anfangen und kannst dann zusammenfassen.
Immer.
Also ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Das ist in dem Fall,
jetzt kommt's,
wie vielen Leuten wir geholfen haben.
Das ist auch der gut, Umsatz. Das wäre unsere Kunde.
Ja, okay. Im ersten Monat hatten wir 1.700 Euro. Mhm. Im ersten Jahr hatten wir dann, glaube ich, ich rede jetzt mal von Nettozahlen, sind es, glaube ich, 400.000 gewesen im ersten Jahr. Im zweiten Jahr waren es 1,9 Millionen. Im dritten.
Letztes Jahr haben wir abgeschlossen mit knapp 8 Millionen netto und dieses Jahr sind geplant 14. Mhm.
Also ganz schön wild am Skalieren, würde ich das mal nennen. Ja. Aber auch die bei den 8 Millionen wart ihr auch einfach noch zu zweit, wenn ich das noch richtig gehört habe.
Zwei und eine Teilzeit.
Ja, okay.
Das genau.
Ich sage es immer wieder, lean kann man auch was aufbauen.
Ja,
ja, ob es gesund ist, ist eine andere Sache. Nee. Aber aktuell sind wir, lass mich kurz rechnen, 8 Mitarbeiter. Mhm. Und haben natürlich noch Freelancer,
ja,
Agenturen, die uns unterstützen, total. Genau. Sei es eine Fotografin, Designagentur, ganz klassisch Performance Marketing, Amazon Ads oder jetzt bei dir dann, wenn wir das Testing machen, etc., Newsletter. Ja. Also das ist tatsächlich noch alles nicht in-house, wollen wir aber wahrscheinlich im Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres laut unseres Strategieplans in-house holen.
Ja. Wie ist denn das angefangen, wenn du gesagt hast, im ersten Monat 1.700 Euro netto hin zu 400.000 ist noch so ein Sprung, den ich irgendwie schon verrückt finde, aber dann auch nochmal von Jahr 2 1,7 Millionen auf 8 Millionen und jetzt nochmals fast zu verdoppeln. Also wie geht man das an? Was sind vielleicht ein paar Herausforderungen dabei? Könnt ihr uns so auf der Reise vielleicht so ein bisschen mitnehmen?
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, testen, aber Marketing ist so deine Expertise, deswegen geh gerne rein.
Testen, net nur Channels. Alles Mögliche, also von Channels bis hin zu Approaches. Wir reden oft, also vorhin habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, bei dem Wort Wohlbefinden, Immunsystem, Hautkrankheiten und Co. Wir leben und auch wir lassen die Marke in Approaches / Bedürfnisse erleben. Mhm. Wenn man bei uns auf dem Shop unterwegs ist, sieht man auch relativ schnell ganz präsent quasi Bedürfnisse. Für jedes Bedürfnis versuchen wir, ein Bienenprodukt anzubieten. Wir dürfen nicht über alles ganz offen sprechen, das ist ganz klar. Wir sind immer noch Nahrungsergänzung / Beauty.
Ja.
Aber wir können trotzdem sagen, dass unsere Produkte pflegende Eigenschaften bei Neurodermitis zum Beispiel hat. Ja.
Ich würde kurz an dieser Stelle ergänzen, dass wir dann oft mit Studien untermauert. Also wir immer ziehen uns Evidenz das nicht raus passiert und behaupten was, wie es zum Beispiel viele Ads machen, Marken-Ads machen.
Ja.
Wir berufen uns immer auf Studien, die wir gelesen haben, die wir auseinandergenommen haben, wo oder irgendwelche Zeitungsartikel, wo dann bereits dazu eine Recherche gemacht wurde.
Also ja, immer evidenzbasiert, anders würde es nicht funktionieren, das ja wollen wir auch nicht.
Ja, okay, das wäre aber auch Quatsch, ich glaube, davon geht man auch aus.
Nee, ja, ich hoffe es, aber ich kenn genügend Gegenbeispiele, aber letztendlich ja, von der Reise, von dem Umsatzsprung, war es halt wirklich so, dass wenn, also der ich sag mal von 1.700 auf 400.000, das ist halt das erste Jahr, das war so ein bisschen der Market Fit zu finden und ein Proof of Concept quasi zu finden, Haken hinten dran. Ich denke, das schaffen viele Brands in Anführungszeichen, vielleicht nicht im ersten Jahr, vielleicht dann in den ersten 3 Jahren, aber wenn du ein Produkt hast, das angenommen wird, wo es vielleicht auch einen kleinen Markt dafür gibt und du dann dafür ein gutes Produkt platzieren kannst, dann schaffst du das. Der größere Sprung quasi dann von diesen, ich sag mal, 1,8 auf irgendwie 8 oder brutto dann fast schon 10, das ist dann halt eher, wir haben gute Produktreleases auf den Markt bringen können. Mhm. Also es war einfach Produkte, wo komplett ins Market Fit getroffen haben, wo ein Proof of Concept quasi schon da war, aber mit diesem Produkt dann noch besser abgeholt wurde. Dann dieser Charakter der Love Brand, das hat natürlich ein paar Monate / Jahre gebraucht, um auch diesen Love Brand Charakter in die Marke reinzuarbeiten. Da investieren wir viel, da arbeiten wir viel dran. Das ist vor allem Bee-Job, dass wir halt sozusagen eine Community aufbauen. Wir haben die Honeybees, da kannst du gleich noch was dazu sagen. Und ein Riesensprung war natürlich auch, dass wir die Zusage von HSE, also / Teleshopping, bekommen haben. Das bedeutet, wir sind in den Teleshopping-Bereich noch reingekommen. Jetzt vielleicht mal in prozentualen Umsatzverteilungen ist der Online-Shop immer noch der größte Anteil, auch ja, weit größer als Amazon und Co. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für das Markenbild, für das Branding hilft natürlich auch sowas wie Teleshopping, wenn die Bieter live ist, teilweise vor über 1 Million Zuschauer live in einer Show. Das macht was mit der Marke, das macht was mit deinem Listing bei Amazon, das macht überall irgendetwas. DM hatten wir ja auch noch eine Testlistung, das heißt, das hat auch nochmal in die Marke eingezahlt. Das bedeutet unterm Strich, wir sind zwar jetzt nicht final im DM überall drin, wir sind jetzt in den Gesprächen, ob wir in alle DMs reinkommen, aber die Drogerie ist auch ein Hebel. Und vor allem dieser Test mit, ich glaube, 220 Filialen oder 240 Filialen, die wir hatten, das hat auch was mit dem Markenbild gemacht, man hat das sofort gemerkt. Also das ist ein Push nach oben, ja, das zahlt auf die Ads ein, das zahlt überall ein. Aber ich glaube einfach, es war Testing, 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 Produkte testen, Approaches testen, wie geht man ran, testen, verschiedene Strategien. Aber immer wieder, weil das ist immer so das Gespräch auch mit anderen Startups, was habt ihr da gemacht, dass das funktioniert hat? Wir haben getestet, wir haben gemacht, wir haben getan. Und wir kochen alle mit Wasser. Also das ist alles dasselbe Spiel. Also wir haben alle dieselben Möglichkeiten. Vielleicht haben wir einfach einen besseren Angle getroffen, wo besser funktioniert hat. Oder wir haben relativ früh schon viel auf die Marke eingezahlt, sodass es halt am Schluss am Anfang ein Invest war, der auch sicherlich viel Geld gekostet hat, in die Marke einzubezahlen. Nicht nur hart auf Sales zu gehen, aber hintenrum dann quasi das dann halt sehr, sehr viel gebracht hat für die Marke und für den Produktabverkauf.
Mit welchen Produkten seid ihr denn am Anfang gestartet und was kam dann noch dazu, was vielleicht auch nochmal so ein Hebel war?
Also wir sind gestartet mit Propolis, ganz klassisch, mit Tinkturen und damals waren das 4 Tinkturen, die wir hatten, 10%, 5%, 30%, 20% und ein Spray. Mhm. Also wirklich so für jemanden, der keine Ahnung von Propolis hat, war das total überfordernd. Das haben wir relativ schnell gemerkt und dann die 30% aus dem Programm genommen und dafür die 20% dann verstärkt im Wirkspektrum, indem wir sie auf Bio gesetzt haben. Mhm. Und dann kam sukzessiv nach Gelée Royale als ein anderes Bienenprodukt. Gelée Royale ist das Futter der Bienenkönigin und hat verschiedene unterstützende Eigenschaften, wie zum Beispiel hoher Anteil an Vitamin B, Proteine, hoher Wassergehalt, was sehr gut ist für die ganze Hautpflege-Thematiken. Und dann kam, glaube ich, 1,5 Jahre später die Bee Cream mit Bienengift.
Ich würde vorher sagen, der Manuka-Honig hat nochmal, weil Manuka-Honig ist von dem Bienenprodukt das bekannteste Produkt, also Honig generell, aber der Manuka-Honig ist ja bekannt auch so in dieser Heilungsszene etc. Der hat einen Riesen-Push gemacht, würde ich sagen. Mhm. Und der ist auch heute noch ein super Produkt.
Ja, beim Influencer-Marketing war der gut.
Ja,
beim Mom-Influencer.
Weil bekanntes Produkt ist für Kinder, ist für äußerlich, innerlich. Jeder hat ein Verständnis für Honig. Jeder weiß, Honig ist gleich gesund. Da müssen wir nicht mal eine Heilaussage treffen. Das ist einfach in den Köpfen drin. Aber dann kam
Die Bee-Cream. Also das war auch so ein Produkt, das finde ich bis heute noch sehr lustig. Wir wollten dieses Produkt gar nicht, weil ich bin prinzipiell so eingestellt und Florian auch. Wir wollen kein Produkt haben, wo wir nicht genau nachprüfen können, wie wird das Bienenprodukt geerntet. Und bei Bienengift hieß es sehr lange, dass Bienen getötet werden, damit man das Bienengift bekommt. Mhm. Unser Produzent bzw. auch die Imkerei hat uns dann mitgeteilt, dass die Bio-Imkereien sind und gar nicht Bienen töten dürfen. Auch die Gesetzeslage in Deutschland lässt das gar nicht zu. Das heißt, wir ernten unser Bienengift auf einer Glasplatte, wo das aufgefangen wird und pulverisiert, gefriert, getrocknet und dann pulverisiert wird und keine Biene zu Leide kommt. Da kannst du aber auch das gleich mit der Zellmembran noch kurz erklären.
Natürlich, also diese Unwissenheit war ein Riesen für uns. Also ich komme aus dem Online-Marketing und sage immer, es muss so einfach wie möglich sein, damit der Kunde nicht lange nachdenken muss. Entweder kauft er kauft nicht. Und wenn das zu kompliziert ist, Bienengift, wie kommen die an Bienengift? Das bedeutet ja schon, Gott, zu viele Fragen, der Kunde ist weg. Deswegen war es uns eigentlich überhaupt gar nicht so dieser Macht von Bienengift quasi bewusst. Und auch ich hatte das Denken, Biene sticht, Biene tot. Mhm. Ist aber in der Tat nur, wenn die Biene einen Menschen oder eine menschenähnliche Haut sticht, weil die Membranschicht zu dicht ist. Das bedeutet, die Widerhaken setzen sich fest, dann reißt die Biene das Hinterleib raus. das Bienengift kommt in den Körper rein, Thema durch, das, was man kennt. Aber der Bienenstich als solches, auch bei verschiedenen anderen Tieren, da stirbt gar keine Biene dran. Die Biene produziert immer und immer wieder quasi Bienengift nach und ist ganz regulär. Und allein dieses Wissen aufzusaugen und dann sich damit zu beschäftigen, was macht Bienengift mit in der Beauty-Szene oder was kann generell Bienengift machen, das war halt ein Game-Changer bei uns, weil wir auf einen Schlag auf Dinge gestoßen sind, das hätten wir niemals gedacht. Und der Market-Fit mit Bienengift war halt enorm. Und das Produkt wurde uns, also wir haben das Produkt released, irgendwie 2000 Stück. Freitags war, glaube ich, Release und Soft-Release. Wir wollten den Lagerbestand, wo wir hatten, abverkaufen, damit es erledigt ist, das Produkt, wir uns weiter uns unsere Produkte beschäftigen können. Zwei Tage später waren die 2000 Stück weg. Das haben wir ja noch nie erlebt. Also es waren ja auch Umsatzzahlen, die wir nie erlebt haben. Problem war, Nachbestellung 16 Wochen. Die Leute sind abgedreht. Wir haben dann Vorbestellung aktiviert mit 16 Wochen Lieferzeit. Also die längsten Kunden haben 16 Wochen auf dieses Produkt gewartet. Jetzt machen wir das mal in eine Nutshell von damals. Das ist jetzt 2 Jahre her, wie auch immer, zu jetzt. Aktuell ist die B-Cream wieder leer. Wenn ich jetzt in meinen Shopify-Store gucke, dann steht da irgendwie minus 9.500 Stück Überbestellungen. Mhm. Aber nicht von 16 Wochen, sondern von quasi einer Woche.
Aber dann gab es auch Leute, die einfach 16 Wochen vorbestellt haben und sich gedacht haben, ey, das Produkt ist so gut, ich warte jetzt 4 Monate darauf.
Gestört.
Verrückt.
Und heute haben wir immer noch Stockprobleme, die kriegen wir jetzt Stück für Stück hin, aber halt nicht mehr auf den Skaleneffekt. Wir bestellen 2000 B-Creams nach, wir produzieren ja selber, also wir müssen die Rohstoffe ja dafür quasi bekommen. Wir bestellen halt jetzt in 2 Tonnen, 4 Tonnen. Wir haben jetzt einen Kontrakt, gestern ist der Kontrakt abgeschlossen worden, für dieses Jahr noch für über 60 Tonnen B-Cream. Das ist verrückt.
Ja, das Krasse ist halt, wenn wir dann wir sind ja sehr transparent und teilen den Kunden alles mit. Und wenn wir dann sagen, so die B-Cream ist jetzt ausverkauft, wir wissen wirklich nicht, wann die nächste Produktion kommt, weil wir einfach echt nicht wissen, wann sie kommt. Auch durch das ganze Thema Kriegssituation kommen wir nicht an Rohstoffe ran. Und dann haben wir Kunden, wenn die wieder auf Lager ist, die bestellen sich dann wirklich 10 Stück und sagen, ich bin erstmal abgesichert.
Aber wie lange hält dann so eine, also sind die dann die nächsten 10 Jahre durch? Naja, oder
ist die hebt so beim normalen Kunden, der ist für viele Themen, ob jetzt Anti-Aging oder auch für andere Themen wie Gelenkthemen, Muskelthemen und so weiter, einen Monat, dann kriegst du die schon leer, also ist in Ordnung. Ich finde es halt verrückt, dass halt Leute so lange warten auf ein Produkt. Ich liebe dieses Produkt auch, aber gehen wir von E-Commerce aus, Internet, jetzt reden wir mal von AB-Testing oder sonst irgendwas. Du würdest immer versuchen, beim AB-Test diese Info, schnelle Lieferung, präsent zu machen. Und wir schreiben halt fett in dieses schnelle Lieferung, wo steht 1 bis 3 Tage, steht halt aktuell, also jetzt steht aktuell am 25.04. wieder ausgeliefert, weil wir jetzt gerade produzieren. Aber da steht dann teilweise Vorbestellung 6 bis 8 Wochen war da mal gestanden und die Leute sind dann, die Leute haben dann beschippert und sagen, oh, dann gehörst du zu den Leuten, die erste frische Charge bekommen. Das ist ja, das können wir aber alles nur ausspielen, weil wir in diese Marke Love Brand so viel rein investiert haben, dass die Kunden das lieben. Für Neukunden ist das trotzdem ein Problem. Es ist einfach ein Problem. Wir haben dafür jetzt seit Anfang des Monats einen Product Manager noch eingestellt, der uns unterstützt. Also wir müssen da jetzt
besser werden.
Ja. Das ist auch ein Wachstumsschmerz, ganz klar. Ein schöner Wachstumsschmerz, trotzdem lässt er dich nachts nicht gut schlafen.
Ja.
Aber es ist halt immer und immer wieder spannend zu sehen. Und die B-Cream war super, aber es kommen ja noch weitere Blut-Releases. Wir haben Nagelserum vor 8 Wochen released. Wir hätten nie gedacht, dass das Ding, das macht gerade der B-Cream komplett Konkurrenz. Also es ist so krass, was man erleben darf, wenn eine Marke größer wird und du dann nicht nur über Rabattaktionen einen Hebel findest, sondern auch über Produktreleases, über andere Themen, über Restocks, also wenn wir ein WhatsApp raussenden, Restock B-Cream, das ist wie eine Rabattaktion.
Direkt wieder ausverkauft.
Ja, das noch dazu, das wird jetzt so schön, aber es ist, Produktrelease war ein Hebel, aber wir sind kein Bauchladen, also ich weiß nicht, wie viele Produkte wir haben, 12, 11? Ich glaube, ein Hebel war, dass wir halt Bundles gemacht haben, also Produktbundles.
Es wirkt auf jeden Fall auch sehr viel größer durch die verschiedenen gut gewählten Bundles auch,
ja.
Wie leite ich die Frage jetzt am besten ein? Wir hatten eben schon gesagt, dass ihr die 8 Millionen Umsatz sozusagen zu zweit, mit 2,5 Personen gemacht habt. Auf dem Weg dahin habt ihr ja mit Investments auch vielleicht eine gute Unterstützung gehabt. Ich meine, wir hatten mit Good Brands auch schon jemanden hier, der bei euch fleißig mit dabei ist. Ihr wart aber auch, wenn ich zumindest mich richtig dran erinnere, das einzige Investment von Judith Williams außerhalb der Höhle der Löwen.
Endlich einer, der es einfach... Das einfach sagt, weißt du, wie oft wir wo sitzen und jemand sagt, ich hab euch bei Höhle der Löwen gesehen.
Ja, aber du hast es mir auch so gesagt. Also.
Nee, hat,
das
aber
ja, Jahr. Das ist voll cringe.
Schön, dass du dir das gemerkt hast, verstehst du?
Ja, das ist so cringe. Manchmal bin ich auch in so Austauschgesprächen, dann guckt es mich an, oh, dein Pitch war so gut. Und ich sag dann auch nichts, weil ich nicht vor den Kopf stoßen will. Und dann kommt jemand anders und sagt, ah ja, und wie war's? Und oh, crazy. Und dann kommt irgendwie heraus, dass wir nicht bei der Höhle waren. Und das ist ja dann so in dem Moment unangenehm. Und mir tut das so leid, aber ich finde sowas immer sehr schwer.
Aber deswegen hast du es schön gesagt. Fand ich gut, dass du das gemerkt hast.
Aber wie kam es dann dazu? Also Höhle der Löwen hätte ich noch irgendwie verstanden. Die hatten ein innovatives Produkt, eine coole Brand.
Wir waren kurz vorm Pitch bei Höhle der Löwen, aber mussten uns entscheiden.
Wir hatten die Möglichkeit.
Ah, okay.
Ja.
Aha.
Aber erzähl's gerne du, die ganze Story. Also geht ja schnell.
Wir haben einen Kontakt gehabt, also ein sehr, sehr guter Freund. Grüße gehen raus an Lukas an dieser Stelle. Lukas hat irgendwann, während wir in der Gründung, beziehungsweise während ganz normal im Alltag war, hat er gesagt, ja, warum pitcht ihr nicht mal bei Investoren, bei der Good Brands AG? Die haben sehr früh in Bitterliebe investiert. Mhm. Und haben gesagt, ja, keine Ahnung, wir sind gerade nicht auf aktiver Investorensuche, das ist für uns gerade uninteressant. Und dann hat er gesagt, nee, ich mache euch mal ein Intro für Matthias Storch und dann schreibst du ihm mal eine Nachricht, Flo, und der ist voll cool und etc. Und dann gesagt, getan, hat Flo das alles übernommen. Und Matthias dann direkt geantwortet, ja, kommt, macht Mannheim, wir lernen uns kennen. Und so waren wir die ganze Zeit im Loop. Und gleichzeitig sind dann die Bitterliebe-Gründer Jan und André gekommen, als wir in einem Tag am Büro waren und haben sich auch vorgestellt.
Badeschlappen.
In Badeschlappen?
Ja, es war ein Sommertag. Die haben sich dann auch vorgestellt und beim nächsten Treffen hat dann Marc gesagt, so, ich habe jetzt eine Info für euch, ich werde der nächste Geschäftsführer der Start Now. Ich habe Judith mal euer Produkt gezeigt und die war fix und fertig von der Qualität. Sie fand das richtig gut, weil sie kennt Propolis auch, dadurch, dass sie Opernkarriere etc. hatte. Und die benutzen das für ihre Gesangsstimmen, für die Stimme einfach und Stimmbänder. Und fand das richtig gut, das Produkt. Und dann sagt sie, möchte da rein, weil sie so überzeugt von der Qualität ist. Und ja, und so kam es dann, dass wir sie mit an Bord geholt haben. Und so kam Judith auf uns zu, also wirklich, weil sie überzeugt von dem Produkt war, ohne dass wir direkt bei ihr pitchen mussten. Sie hat die Qualität gesehen, hat gesagt, okay, das ist crazy, was die hier nach Deutschland gebracht haben.
Und das gibt es auch noch nicht so oft in Deutschland, beziehungsweise gar nicht gut.
Sie hat dann immer gesagt, sie würde gerne das Produkt einfach in Deutschland bekannter machen. Das gibt es schon, es gibt verschiedene Imkereien, es gibt auch verschiedene Online-Shops, die es schon anbieten, aber das, was wir heute geworden sind, bis jetzt zumindest Status Quo, das war ihr Wunsch, dass wir das werden, eine Brand dahinter, eine echte Brand für Bienenprodukte und nicht, man kauft Bienenprodukte, weil Bienenprodukte, sondern man macht Bienenprodukte bekannt. Das machst du durch Branding, geht ja nicht anders, weil der Markt für Propolis ist, was weiß ich, 40.000 Suchanfragen pro Monat bei Google, fertig aus, mehr hast du halt nicht. Mhm. Und wir müssen den Markt größer machen, das war auch mit Bienengift so. Also wenn du heute Bienengift googelst, siehst du, was abgeht. Wenn du bei Amazon Bienengift Salbe eingibst, dann sind wir Platz 1, ja. Aber als wir da gestartet haben, gab es noch vielleicht einen Player, irgendwie Naturheilpraxis, wo es selber eine Creme angemixt hat. Heute findest du irgendwie 40 verschiedene Bienengiftsalben. Das siehst du ja, wir haben was geschaffen, in der Nische aber natürlich. Es ist halt kein Produkt wie, was weiß ich, Syrups von Moor. Das ist halt etwas für jedermann sozusagen.
Ja.
Wir haben es halt in der Nische damit zumindest bis jetzt geschafft.
Das heißt, das Investment kam aber auch relativ früh und nicht irgendwie erst nach 2 Jahren der Gründung.
Ein Jahr, glaube ich.
Also wir hatten nach einem halben Jahr bereits die Gespräche und quasi ein Jahr später, Januar 22, waren wir dann
haben wir geclosed.
Mit Good Brands und
Good Judith Brands, zusammen. Judith Williams, Bitterliebe und Cleo Impact von Sebastian Schmidt. Er hat unter anderem Groupon Gründer.
Ja. Okay, verrückt. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Auch interessant. Aber wie sehr würdet ihr sagen, hat euch das Investment dann quasi geholfen?
Sehr viel.
Ich meine, Flo, du hattest ja schon so ein bisschen Erfahrung vorher. Wie du hast eben gesagt, du hast noch gar nichts mit dem E-Commerce zu tun gehabt. Wie sehr gibt das dann vielleicht nochmal einem so einen Push, vielleicht auch das Know-how, wenn du da erfahrene Leute quasi mit an Bord hast? Und wie wichtig war es vielleicht auch, um so skalieren zu können?
Du kannst erstmal aus Marketingperspektive
sagen. Aus Marketingperspektive war es, also wir haben nicht durch die Good Brands, Judith und Co. jetzt den nächsten Channel, die haben gesagt, hey, hier, hidden Thema, geht ihr da rein, dann skaliert ihr fest.
So die Höhle der Löwen, wir bringen euch jetzt in den Retail. Und
so sieht's aus. Das passiert nicht, aber es war halt als Sparring-Partner und vor allem auch ein bisschen Cash in die Firma reinzubekommen. Mit allem Drum und Dran war das halt essentiell. Also wir haben jetzt keine Millionen geraced oder wie auch immer. Zu dem Zeitpunkt war das eine super faire Bewertung und wir haben einen niedrigen sechsstelligen Betrag reinbekommen. Das hat natürlich aber dich so weit entschlackt, dass du auch mal ein bisschen mehr ins Risiko gegangen bist. Wir haben größere Influencer gebucht, wir sind mehr in Meta-Ads, wir haben direkt mal eine Agency reingeholt für Meta-Performance-Marketing und so weiter. was alles ich vorher gemacht habe. Somit habe ich mehr Zeit wie für andere Themen gehabt. Also aus Marketing-Perspektive, Sparring-Partner, also Henrik kennst du ja mittlerweile.
Ja.
Henrik ist für uns
Gold wert.
Gold wert.
Der Beste.
Ne? Das ist der Beste.
Ja.
Also ich wertschätze die Zusammenarbeit mit Judith, aber die Judith rufe ich, wenn ich ein Problem habe, nicht an und sage, Judith, wir haben hier ein Produktionsproblem. Dann sagt ja. die, okay, dann redet mit meinem Team. So, Judith hilft uns bei Themen HSE, sie geht mit BeLive, wenn wir Content brauchen. Ja. Sie ist für den Proof der Marke, für jemanden, der für Startups steht, ist die ein Mehrwert für uns, absolut. Mhm. Aber der Henrik, der ist operativ ein Mehrwert. Also den rufe ich an, wenn's irgendwo mal hängt quasi, oder sowas. Ja. Oder auch im Sourcing für neue Mitarbeiter ist wie eng im Austausch mit Henrik. Also wir sind da, oder auch Marc, also alles, was die Good Brands angeht, sehr, sehr eng. Bitterliebe hat uns viel weiter geholfen für das Thema. HSE, wie machen wir Anlieferungen? Wie macht man eine Anlieferung bei DM? Haben uns extrem viel Know-how quasi reingeholt, was ich mir in 3000 Seiten Dokumente normal selbst erarbeiten gemusst hätte und vielleicht in auch dann
Stunden.
Ja, und vielleicht hätte HSE dann auch gesagt, genau deswegen wollen wir nicht so viele neue Firmen haben, weil wir wollen nicht jeden dann quasi per E-Mail kleinkauen, wie er was zu machen hat. Dafür gibt es ja ein Manual.
Ja.
Und ich sage als Startup, boah, ich bin völlig überfordert, weil ich habe noch 1000 andere Themen. Dafür war Bitterliebe Gold wert. Ne? Ja. Aber Status quo jetzt, wo wir heute stehen, sage ich ja offen ehrlich, ist es halt immer noch Henrik, also immer noch Good Brands und auch immer noch Judith extrem viel Mehrwert. Bitterliebe und wir haben uns halt irgendwann auch mal, ne, die haben ihr Tagesgeschäft. Ich meine, Bitterliebe läuft auf Geisteskrank, ne? Das ist verrückt und man lernt immer noch viel, wir können immer noch anrufen und so weiter. Wir haben immer noch zusammen Slack, aber die haben auch was zu tun und,
ja.
und wir haben auch nicht mehr so viele Themen, die wir dort platzieren können, weil wir haben uns ja auch in unsere eigene Marke entwickelt mit eigenen Produkten und man hat weniger Berührungspunkte jetzt, aber fürs erste Jahr. Also wir würden heute 110% netter stehen, wo wir stehen, hätten wir das Investment gemacht. 100%. Okay. Unmöglich.
Was auch zum Beispiel Sebastian Schmidt für Marketingperspektive sehr gut gemacht hat, er hat uns irgendwann ans Herz gelegt, macht ein Weekly Reporting. Mhm. Habt eure Zahlen im Griff, wisst, wo eure Ausgaben sind, wie liegt der ROAS, was kann man besser machen, etc. Was raubt uns die Profitabilität in der Woche? Und das hat er dann Flo an die Hand gegeben und Flo macht das seitdem par excellence. Aber was auch mit der mit dem Investment kam, wir hatten ganz früh im ersten Jahr den Gedanken zu sagen, wir spielen das Thema Gründercouple aus, etc. mit meiner Geschichte, aber wir haben es nie umgesetzt.
Mhm.
Ich kann ja nicht sagen, warum wir es nicht getan haben, obwohl das so eine geborene Geschichte war mit meiner Neurodermitis-Erfahrung, dass ich Bienenprodukte bereits kannte. Und dann haben Mascha und Sebastian Schmidt gesagt, ja, aber warum spielt ihr das nicht aus? Weil andere Marken, die erfinden sich Geschichten, um eine Geschichte verkaufen zu können. Und ihr habt halt eine Geschichte, ja. die stimmt.
Ja.
Du hast Neurodermitis gehabt, hast es mit Propolis nach 5 Tagen in den Griff bekommen und möchtest das den Menschen zeigen. Original, so war die Geschichte. Und dann kommt noch hinzu, dass ich Propolis eigentlich nur fürs Immunsystem bzw. fürs Wohlbefinden früher kannte. Und das müsst ihr ausschlachten. Und dann bin ich halt vor die Kamera gegangen und ich verspreche dir, ich als höchster introvertierter Mensch, der eigentlich wirklich nicht vor der Kamera stehen möchte. Für mich war das eine krasse Überwindung, dann vor die Kamera zu gehen. Ich habe mir bei jeder Story gedacht, es interessiert dir nicht, was ich erzähle, die wollen mich gar nicht sehen.
Wir hatten ja auch keine Follower, nichts.
Wir hatten kaum Follower.
Nur Freunde.
Ja, meine Freunde, also
wie, machst du jetzt einen auf Influencer?
Oder? Ja, ich habe mir angehört, machst du einen auf Influencer, was denkst du, wer du bist und etc. Und denkst, das interessiert die Menschen, was du da erzählst. Also das wird schon belächelt, so ist es jetzt nicht. Und es wird teils immer noch belächelt. Und viele können gar nicht greifen, in welcher Dimension sich B-Drop befindet. Also ich erzähle auch nicht. Ich bin nicht der Mensch, der zu ihnen geht und so, boah, wir haben so viel Umsatz gemacht. Sondern ich schweige einfach, weil ich finde, solche Sachen sollten sehr intern bleiben. Wir sprechen untereinander, mit unseren Eltern sprechen wir darüber. Aber das bleibt halt unter uns, weil ich finde, das sind so Zahlen, die muss nicht jeder tagtäglich reported bekommen.
Ja.
Und das ist auch okay. Und der, den es interessiert, der kommt auf mich zu und fragt direkt nach, wie sieht's aus, läuft's nicht, wo kann ich dich eventuell unterstützen, sei es jetzt irgendwie mentalisch oder so.
Ja.
Und das sind so Sachen. Und seitdem wir auch das Thema Love Brand haben, haben wir halt eben auch dieses Thema Community Building und auch Vertrauen gewonnen. Also wir sind wirklich, Mensch kauft von Mensch und die Menschen kaufen dementsprechend von mir. Und das funktioniert auch super gut bei HSE.
Das heißt aber, du als Key-Persona warst auch ein wichtiger Faktor, um die Community weiter 100%. Mit aufzubauen.
Ja.
Weil ich würde auch behaupten, selbst wenn Flo das jetzt authentisch rübergebracht hätte, dass er das Produkt irgendwie sehr, sehr mag, sehr feiert, wäre es nicht so cool gewesen, wie wenn da ehrlich wer sagt, ich hatte das Problem selber, ich habe es damit in den Griff bekommen.
Ja klar, weil die Menschen auch auf Instagram, die fragen dann, ja, wie hast du das hinbekommen oder was würdest du mir empfehlen? Du hast auch die Erfahrung, du kennst das Produkt seit deiner Kindheit. Ich habe als Kind, habe ich einen Teelöffel Propolis Blütenpollen und Honig, warmen Honig am Stück in den Mund geschoben bekommen und hat Mama gesagt, lauf in die Schule und konzentriere dich. So, und so war es original und ich habe es gehasst. Für mich hat sich das dann irgendwann im Kopf so verankert, so, ach, dieser Geschmack riecht widerlich. Mittlerweile liebe ich ihn, weil ich weiß, welchen Mehrwert er bietet und wie hochwertig das Produkt auch einfach ist. Und diese Geschichte, die kannst du halt sehr gut nach außen, ich sage jetzt nicht verkaufen, weil es keine Verkaufsmasche ist, sondern einfach nach außen einfach bringen und den Menschen an die Hand geben und sagen, guck mal, du kannst so viel. Gerade für Mütter ist das ein riesen Mehrwert, dieses Produkt, weil sie statt Cortison einfach mal auf ein Naturprodukt greifen können, wo Kinder keinen Schaden bekommen.
Was ist denn dann von euch, von B-Drop jetzt in Zukunft noch so, zu erwarten? Wird es noch weitere neue Produkte geben? Werdet ihr jetzt einfach noch krasser skalieren? 2025 dann, keine Ahnung, wie viele Millionen Euro Umsatz machen? Also wo geht die Reise so hin?
Wenn Der Plan steht. Nee, wir wissen, was wir nächstes Jahr machen, wenn alles klappt. Wir wissen unsere Produktreleases. Wir hatten Mitte der Woche, wie B schon gesagt hat, unseren Strategy-Termin mit unserem Coach. Wir haben eine Coach mittlerweile, jemand, wo uns halt unternehmerisch quasi auch weiterbringt, wo also so, sie sagt immer, der Mandant sind nicht wir, sondern die Firma. Das heißt, es ist gut, eine dritte Person drin zu haben, die nicht involviert ist wie Investoren und Co. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hätte ich auch nie gedacht, aber mit ihr hatten wir jetzt auch diesen ganzen Tag Workshop. Auch unser PM war da mit dabei. Und wir wissen genau, was dieses Jahr released wird. Wir wissen, was nächstes Jahr released wird. Also wir kriegen immer mehr Struktur in diesen Laden, was absolut essentiell jetzt ist.
Ja.
Und ihr könnt vieles erwarten. Also unsere Fans freuen sich bestimmt schon drauf. Unsere Community wissen auch schon teilweise, was kommt. Also die sind da, die nehmen
involviert.
Mit.
Ich habe heute erst wieder eine Nachricht bekommen, wo eine gefragt, wann kommt dieses Produkt endlich? Und ich will ja eigentlich schon, es dauert halt, weil es ist nicht so leicht. Wir haben einen Plan und den haben wir uns zu halten.
Und ein Produkt zu releasen im Kosmetikbereich ist nicht so einfach, wie man es vorstellt. Also da Zulassung und so weiter. Unfassbar. Und unsere Community kriegt auch teilweise dann einfach mal Produktproben, einfach Proben zugeschickt, so ganz random. Mhm. Und dann können die testen. Und das Feedback, wenn ich dir das zeigen würde, das sind wirklich, das sind so Nachrichten. Habe mit der Familie getestet, mein Mann, bla bla bla, Alter, was weiß ich, hat Schuppen und deswegen was für die Haare genommen, bla 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 bla. Und das ist so unfassbar und wir versuchen, unser Ziel ist es, ein Produkt pro Quartal, das ist so das Ziel.
Okay.
Je nachdem, wenn wir nächstes Jahr über die Summer Skincare reden, dann sind es halt gleich mal zwei oder drei Produkte, weil es halt als Drop ist.
Ja.
Aber wir versuchen ein Produkt pro Quartal, einfach aus dem Grund, weil wir rechnen ja auch mit, das ist wie für uns eine Aktion und jedes Produkt hebelt natürlich auch den Umsatz im Gesamten hoch. Ja. Und natürlich müssen wir auch eine Renner- und Pennerliste machen. Das ist dann immer so ein bisschen das Negative dran, weil ich will eigentlich gar nichts rausschmeißen. Aber es macht ja Sinn, ab und zu was rauszutun.
Ja.
Wenn es vor allem nicht gut geht oder zu viel Aufwand ist für zu wenig Ertrag. Ne? Wir sind immer noch wirtschaftlich auch gewohnt, das müssen wir auch sein. Aber wir haben einen absoluten Plan für diesen nächstes Jahr. Da kommen echt geile und spannende Produkte. Da freue ich mich extrem drauf, obwohl im Marketing mein Herz ist. Dieses Produkt-Release-Thema macht schon Spaß. Was keinen Spaß macht, ist die ganze Planung hinten dran und das, die ganze Beschaffung und so weiter. Und die Mühlen in der Rohstoffpolitik sind schon sehr langsam.
Ja, okay.
Hätte ich nie gedacht. Habe immer gedacht, da ist wie Startup auf Zack.
Dauert.
Dauert. 16 Wochen Lieferzeit. Ja, können wir da nichts machen. Ihr habt doch bestimmt was auf Lager. 16 Wochen Lieferzeit. Und dann auf die E-Mail war das dann halt 3 Tage. Und dann schreibst du eine E-Mail, dann war das wieder 3-4 Tage so. Und dann, boah, du kennst ja meine Schnelligkeit. Und da habe ich
gerade. Flo hat in einer Minute geantwortet und wartet trotzdem wieder 3 Tage
auf eine Antwort. gehört dazu. Deswegen müssen wir unser Team erweitern. Aber ja.
Eine Frage, die ich noch habe, die wahrscheinlich genau darauf einzahlt. Ihr habt genau das Thema, was wir eben schon mal hatten: 2,5 Mitarbeitende, 8 Millionen Euro Umsatz. Ihr habt Investoren mit dabei gehabt, ihr habt starke Partner mit dabei gehabt. Wie handelt man das Ganze? Arbeitet ihr einfach 24 Stunden am Tag oder wie geht man vielleicht auch mit dem Druck um, wenn man jetzt quasi zu zweit gegründet hat, sich den ganzen Tag vielleicht gegenüber sitzt im Büro, zusammen dann noch zum Sport geht? Also wie sieht so ein bisschen das Zwischenmenschliche bei euch aus? Oder vielleicht auch, wie, das sind wahrscheinlich 6 Fragen jetzt auf einmal gewesen. Fangen wir erstmal an.
Sehr gut.
Fangen wir erstmal an, wie handelt ihr das mit der Arbeit?
Mit der Zeit meinst du, Arbeitszeit? Ja. Sag was.
Warum? Du machst so viel mehr Arbeit als ich.
Nee, du machst genauso viel Arbeit, nur arbeitest du mehr am Handy, was schön ist und löblich ist, würde ich auch gerne tun. Ich muss halt mehr am Laptop arbeiten, ist aber auch okay. Keine Ahnung, also ich würde mal sagen, wenn du gründest, solltest du dein Privatleben, deine Zeit nach hinten stellen und solltest da halt dem Gründungs-, dem Startup die Zeit widmen. Natürlich musst du das irgendwann auch relativieren, aber in Stunden gesprochen, wir hatten es ja vorhin kurz eingangs, keine Ahnung. Also jeder, ich habe schon mit Leuten Startups gegründet, die die haben dann ein Zeiterfassungstool angemacht und haben dann gesagt, wie viele Stunden sie für das Startup schon gemacht haben. Und dann denke ich mir so, wenn du so rangehst, gründe bitte nicht und werd Arbeitnehmer. Und das ist auch wichtig, dass es Personen gibt, die Arbeitnehmer und da drin aufgehen oder Karriere machen. Aber track nicht deine Zeit als Gründer. Gib Gas, gib alles. Das ist ein Fehler bei mir. Gib früh genug ab, indem du Mitarbeiter reinholst. Vielleicht auch, wenn du es dir noch gar nicht so krass leisten kannst. Dafür hast du Investoren dann dir geholt. Oder da musst du halt Abstriche machen und hol dir frühzeitig ein Team. Das haben wir zu spät gemacht. Jetzt holen wir das nach. Das fühlt sich richtig und gut an. Ich denke, hätten wir das früh gemacht, wären wir sogar noch einen Ticken weiter heute.
Ich würde auch gar nicht sagen, dass das bei uns eine bewusste Entscheidung war, zu sagen, boah, wir machen das alleine, wir wachsen 2,5 Personen, sondern du bist so im Tagesgeschäft drin, du hast gar keinen Blick nach außen, was du brauchst, weil du als Gründer gefühlt alles machst. Also wenn du mich heute fragst, was mache ich? Ich bin für Social Media noch verantwortlich, nicht, weil ich es nicht abgeben will, weil ich niemanden aktuell finde, der meinen Vorstellungen entspricht und ich da einfach wieder zu perfektionistisch bin. Ich habe das Ding aufgezogen die letzten 3 Jahre und will das in Hände geben, wo ich mir zu 100% sicher bin. Dann mache ich das Markenbild nach außen. Ich mache noch aktuell Blogartikel, wenn ich die Zeit dazu finde. Ich mache gerade HR bei uns. Also es ist so viel und ich weiß, dass ich alles abgeben muss. Aber es ist halt einfach Stück für Stück. Wir haben jetzt die PM eingearbeitet. Jetzt kommt als nächstes der, wir müssen unseren Support erweitern, weil wir so stark wachsen, dass das Support-Team untergeht. Die kommen mit dem Wachstum nicht hinterher. Das heißt, wir brauchen wieder jemanden im Support. Am besten 2 Leute, dass die dann auch mal vielleicht ein bisschen Luft nach oben haben und einfach mal langsamer machen können und nicht auf Zeit. Wobei ich sagen muss, bei uns zu arbeiten, ist wirklich sehr entspannt.
Ist so.
Und dann kommt als nächste Stelle endlich mal in Social Media und dann je nachdem wollen wir einen Media Buyer noch reinholen und dann gucken wir, was sagt der Plan für 2025. Kann man etwas schon vorher hiren, dass wir dann nach hinten rum ein bisschen Zeit haben. Und ich denke mal, dass so ein bisschen dann gegenwerten kann, okay, es lag ja gar nicht daran, dass wir es nicht wollten, sondern dass wir es einfach nicht auf dem Schirm hatten. Das kann ich halt wirklich jedem nur ans Herz legen. Reflektiert, was könnt ihr schon früh genug abgeben? Und sei es jetzt irgendwie nur eine Werkstudentenstelle, die sich dann reinarbeitet und dann Lust darauf hat, dann macht das, weil das wirklich Gold wert war für uns. Lisa, seit Tag 1 unsere erste Mitarbeiterin. Und das sage ich nicht, weil sie was Besonderes ist, sondern sie unterstützt uns seit Tag 1 und das ist halt wirklich Gold wert. So wie Henrik seine Arbeit Gold wert ist, Lisa Gold wert, weil sie sich für nichts zu schade und sieht das Ganze als Team und nicht als Angestellte, indem sie sagt, ich bin aber nur Teilzeit angestellt und ich arbeite nur meine Stunden. Und sie sagt,
nach 4 Stunden bin ich hier weg.
Ja, wirklich. Und die sagt dann so, ich mache jetzt Feierabend, ich bin später noch mal im Laptop. Lisa, du hast eigentlich Feierabend, du solltest nicht mehr in den Laptop gehen. Dann sagt sie, ja, aber ich sehe gerade, dass sind so viele Anfragen da und bis wir jetzt Support neu angestellt haben, mache ich das jetzt noch. Und dann hat das Support-Team nicht so viel zu tun. Und das ist für mich halt auch Team. Und das ist auch das, was uns die Anna, unser Coach, an die Hand gegeben hat, zu sagen, wenn ihr ein Team aufbaut, wenn ihr eine Marke sein wollt, dann müsst ihr auch Core-Values aufstellen. Ihr müsst sagen, wer passt zu B-Job, dass er bei B-Job arbeiten darf. Und das ist tatsächlich ein Darf, weil wir nicht jeden reinholen. Und das hat sehr viel eingespielt auch so in das ganze Thema, wie wachsen wir, was macht B-Job aus. Und sonst zu dem ganzen Thema Arbeitszeit. Ich bin so ein Fan davon, sonntags mal nicht zu arbeiten, auch wenn ich es muss durch Social Media. Florian ist da ein bisschen anders gepolt, ich bin aber auch so der Ruhepol bei uns. Er sagt dann als auch mal, ich will jetzt mit dir über die Arbeit reden, sage ich, nein, du kannst mit mir jetzt nicht über die Arbeit reden, weil ich keine Lust habe, mit dir jetzt über die Arbeit zu reden. Und dann sage ich, das kann warten bis morgen, wenn wir auf die Arbeit fahren. Wir waren ja jeden Tag von Landau nach Mannheim eine Dreiviertelstunde und dann darf er mich drauf ansprechen.
Ja, das heißt da auch nochmal das Zwischenmenschliche sozusagen mit geregelt zu bekommen, klar, Arbeit und privates, persönliches dann manchmal auch zu trennen, damit man nicht irgendwie 24 Stunden mit dem Kopf da hängt.
100%, ja.
Ja, das muss auch gemacht werden, weil sonst funktioniert es nicht. Also im ersten Jahr wird das Privatleben enorm drunter leiden und dann relativiert es sich, soweit es geht, wenn du dir selbst die Zeit dafür nimmst. Ja. Also
man muss sich aber, glaube ich, auch die Zeit dafür nehmen, irgendwann.
Ja, also unser letzter Urlaub war im Oktober, der war auch nicht so wirklich Urlaub. Und wir sagen jetzt die ganze Zeit, wir müssen in Urlaub gehen, einfach um auch mal die Batterie zu tanken und zu resetten. Aber es geht halt nicht.
Ja.
Weil die Arbeit halt einfach
nicht so. Und dann der Druck da sozusagen dann von außen vielleicht auch nochmal mit reinkommt.
Ja, total. Also ich muss sagen, die Investoren, die haben da echt gutes Vertrauen in uns jetzt die letzten Jahre aufgebaut. Also wir haben Vertrauen aufgebaut. Aber ich glaube, es ist auch der Druck, den wir selber uns machen, zu sagen, okay, wir müssen überperformen, wir müssen gut performen, wir müssen gute Zahlen haben. Ich bin ja sehr tief, weit entfernt vom Marketing, aber ich sage ja auch so, der Roas muss stimmen, also der Roas, ne, achte bitte drauf. Also es ist nicht so, dass ich keine Ahnung davon habe, ich habe sehr viel Ahnung davon, aber er ist der Spezialist, er hat sein Team darunter und er soll das im Blick haben. Aber mir ist es halt auch wichtig zu wissen, okay, der Roas, wenn der nicht passt, dann haben wir ein Problem.
Ja. Okay, finde ich auf jeden Fall eine sehr wichtige Aussage, vielleicht auch nochmal eine gute Erkenntnis so zum Ende vom ersten Teil. Dann lass uns sofort, bevor wir das Thema vielleicht nochmal tiefer in das Thema Homeshopping Europe HSE einsteigen, vielleicht überleiten mit einer von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen, und das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Kann auch ein Aperol oder sowas sein, irgendein Getränk oder eine Person, wo ihr sagt, hier mit der wollte ich immer schon mal sprechen.
Mach du zuerst, ich muss überlegen.
Ohne Witz, seit ich wusste, dass ich hierher komme, also nicht nur jetzt,
vor einem Jahr.
Und ich kenne ja den Podcast und ich höre mir fast jede Folge an, vor allem wenn jemand da ist, der mich sehr interessiert, und ich habe echt ein paar coole Leute schon hier gehabt.
Danke.
Dann sitze ich immer da und warte auf diesen Moment, wo du mir diese Frage stellst, und ich habe dann immer so ein bisschen, ja, ist es Mark Zuckerberg, ist es dann so, ihn machst du so völlig fancy, und dann dachte ich mir, nee, die können mir eigentlich alle nicht das beantworten, was mich als brennender Marketier quasi interessiert, und es war, oder es ist, in der Tat, klingt doof, sind zwei Leute, egal welche von beiden, wir sind nämlich unter einem Dach mittlerweile, es ist entweder der Benny von ESN oder es ist der Christian Wolf von Moa. Nicht, weil ich die total spannend finde, sondern was sie aus Marketing-Sicht, wenn die das Game getribbelt haben, wenn ich mir die Shopify-Umsätze angucke, diese ab und zu mal sharen oder sowas, und da ist ja, das ist nicht gelogen. Also ich glaube, in vielen Studios gibt es keiner, der nicht ESN oder Moa oder mittlerweile auch OAs, also quasi die Leggings oder was die auch TVO abgegrenzt. Ich würde gerne mit denen, ich schreibe ab und zu, ob das dann wirklich der Benny ist, ob es dann wirklich der Christian ist. Also ich meine, das ist ja auch nur reagieren auf eine Story, ne? Ja. Also so ganz wenig. Aber mal mit dem Benny oder mit Christian Wolf, wie er bei Team Gabel war, so zwei Stunden einfach gegenüber, quatschen. So wie jetzt mit dir. Holla die Waldfee, die haben das Game Community, Aufbau, Community, D2C ohne Handel. Klar, jetzt sind sie im Handel, aber Alter, das ist geistesgestört, was die geschafft haben. Und ich glaube, bei denen das mal, da gab es ja einen Initialfaktor, wann das abgegangen ist bei denen. Und vor allem Moa nach ESN noch, also wieder was geschafft. Moa hat auch nicht viele Produkte, wenn man das mal runterbricht, sind das so wenige Produkte, was sie eigentlich haben, wie ein paar Geschmäcker. Was da abgeht, Alter, das ist das. Wie hat der Christian das mit Plus Team nochmal gemeistert? Und ich habe es aus keinem Podcast rausbekommen, weil ich schreibe, das interessiert gar nicht so, die Leute interessieren nur, boah, was du alles da rockst, ist geil und so weiter. Mich interessiert halt diese Marketing-Perspektive, die beide Personen, eine von beiden. Oh, würde mich so unglaublich stolz machen, mal so eine Stunde mit einem von denen zu quatschen, aber nahezu unmöglich.
Schwierig, also, kann ich mir auch sehr schwierig vorstellen.
Die wirken so nah, weil das auch ihre Community, weil das ihre Art und Weise ist, zu kommunizieren über die Brand, aber die sind so fern.
Ja.
Aber fände ich mega spannend, das habe ich mir überlegt gehabt.
Sehr cooler Call. Was ist bei dir, Pi?
Ich hoffe, sie hat mittlerweile jemanden. Jetzt kommt's.
Ich bin sprachlos. Ich habe irgendwie niemanden, weil ich weiß nicht, keine Ahnung.
Mich würde jetzt adorable oder so irgendwie? Oder?
Nein, das ist ein Influencer. Die hat früh mit YouTube angefangen, hat sich was aufgebaut. Und ist halt authentisch gewesen mit dem, was sie getan hat. Also für Influencer faszinieren mich nicht, weil sie sehr früh auf eine Plattform eingestiegen sind, die ihnen Spaß gemacht hat. Aus Unternehmenssicht, klar, kann ich jetzt ein paar Marken droppen, die ich aber nicht droppen will, weil ich da keine Aufmerksamkeit drauf lenken will. Aber prinzipiell schon Marken, die Community-Aufbau gemacht haben. Da gäbe es ein paar, auch aus unserer Nische. Es ist schon gigantisch. Aber wenn ich das dann immer so ein bisschen rückverfolge, dann sehe ich, dass oft ein Influencer hinten dran steckt. Dann ist aber für mich so, okay, es macht Sinn, warum ihr Produkt so erfolgreich ist, etc. Und sonst, ich denke, bei vielen Sachen kannst du auch mittlerweile gut recherchieren und gut nachlesen, was die Sache ist. Aber prinzipiell,
aber sonst,
ich habe das beste Beispiel eigentlich vor mir und ich rede so oft mit ihr darüber. Judith, die hat es so gepackt, die Frau. Sie hat so viele Rückschläge im Leben gehabt und ich finde auch Mascha, was sie gepackt hat in ihren jungen Jahren, sie ist Anfang 30 und ist Marketingchefin bei der SAP und vorher bei Microsoft. Also wenn ich mich mit diesen Menschen austausche, dann verstehe ich schon Judith, wie sie ihre Marke aufgebaut hat, wie sie eigene Personal Brand geworden ist, und ich habe den Austausch mit ihr. Ich glaube, deswegen ist auch so für mich nicht mehr das Interesse dahinter dran, sagen, okay, wie kann ich jemanden finden, der mir was über Personal Branding, was über Love Brand beibringt. Ich habe zwei beste Beispiele dafür vor mir, beziehungsweise ein sehr starkes Beispiel, und das, weiß nicht, da fasziniert mich jetzt groß nichts mehr. Ich finde es sehr cool, auch so Marken wie ESN und etc., was sie aufgebaut haben, aber das ist halt viel Brandbuilding, viel Love Brand, viel das ganze Thema Influencer Marketing, viel durch das ganze Thema Spendings auch, es funktioniert. Das siehst du auch bei vielen anderen nischigen Marken, wie es auch, wie zum Beispiel auch bei Birth with Benefit etc. Aber ich denke, für das Thema Love Brand habe ich das beste Beispiel vor mir, das ist einfach Judith Williams, und sie hat auch gezeigt, wie man aus das, was deine Leidenschaft ist, und das war für sie Singen, wo sie dann so einen harten Rückschlag bekommen hat und nachgesagt, okay, was kann ich sonst sehr gut machen, hat sie gemerkt, okay, ich verkaufe ein Fitnessstudio, verkaufe ich Shakes etc. den Leuten, wie kann ich das zu meinem neuen Beruf machen, weil das macht mir eigentlich schon Spaß. Und dann ist sie ins Teleshopping eingestiegen und ich denke, das ist ein guter Übergang jetzt.
Krank, ja. Unfassbar gut.
Ja, siehst du mal,
ich glaube, das war abgesprochen mit dir mal.
Und dann hat sie da ihre neue Leidenschaft entdeckt, ist von QVC zu HSE, hat HSE mit aufgebaut und damit ihre Marke mit aufgebaut. Sie hat das Unternehmen Cura mit aufgebaut und es ist geisteskrank. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche und nach jeder HSE-Show stehen wir da, also sie und ich, das ist meistens dann abends um 22 Uhr, sagt sie dann immer, Kinders, ich bin geschafft. Dann sage ich, boah, Judith, ey, aber eine Sache noch.
Da fährt die noch eine Stunde heim.
Eine Stunde heim, die fährt dann noch eine Stunde heim. Dann sage ich, boah, Judith, aber eine Frage hätte ich noch. Und dann reden die noch eine Dreiviertelstunde, eine Stunde über Gott und die Welt, über Marketing, über Love. Dann sagt sie immer so, B-Drop, das kommt demnächst, das musst du auf dem Schirm haben. Aber ich rede mit dir nochmal darüber, damit wir da frühzeitig einsteigen. Und
morgens um 7 Uhr ist sie dann wieder dort.
Ja,
und dann, ohne Witz jetzt.
Ja, ja.
Das ist verrückt.
Ja, das ist halt gigantisch. Und ich denke, wenn du so einen Menschen in deinem Netzwerk hast, mit dem du über alles reden kannst, dann fasziniert dich groß nichts mehr. Ja. Und sie ist für mich, also ich sag's auch in vielen LinkedIn-Beiträgen, sie ist eine Mentorin für mich, das sage ich nicht, aber wenn es bei LinkedIn gut ankommt, dann ist es halt wirklich, ich gucke mir so viel von ihr ab. Und ich habe ihr Buch schon gelesen, da war sie noch gar nicht investiert in uns.
Okay, verstehe.
Das war auch ganz schlimm, es war so ein richtiges Fangirl-Moment, als sie zum ersten Mal gesagt hat, ich mein Buch hingehen, sie kann es bitte.
Ich war so aufgeregt, das war mein erster Podcast in meinem Leben, wo ich mir gemacht habe und dann war sie, also da habe ich sie das erste Mal persönlich getroffen, vorher war immer nur so in Calls und so weiter.
Ja.
Und dann kommt die da rein und ich habe ihre Stimme
schon gehört. Schon charismamäßig.
Und dann habe ich gedacht, hoffentlich ist es so, wie sie war bis jetzt. Und hoffentlich, und danach wurden mir von so vielen Leuten gefragt, ist sie so wie im Fernsehen, ist die wirklich so, oder ist sie nur aufgesetzt?
Ja.
Nee, die kommt da rein.
Die ist so. Die interessiert sich für dich und dein Leben.
So wenn verrückt.
Wenn ich ihr nebenbei was erzählt habe auf einem Event und sage, so, ja, das war dann, und wir sind auf dem nächsten Event, wo wir uns zum Essen sagt, ja, Bi, was ist denn eigentlich damit passiert? Erzähl mal. Und dann merkst du, die hat sich das gemerkt, weil sie sich für dich als Mensch interessiert und dementsprechend für das, was sie tut. Also sie ist nicht irgendwie eine aufgesetzte Persönlichkeit, wie man es von vielen Prominenten kennt.
Ja.
Und das schätze ich total.
Das kann ich nachvollziehen. Dann lass uns mal in das Thema Teleshopping vielleicht einsteigen, weil wir probieren im Podcast auch immer so die verschiedenen Bereiche im E-Commerce irgendwie ein bisschen einzufangen und ich müsste lügen, wenn ich wüsste, dass irgendeine Brand, die wir hier schon im Podcast zu Gast hatten, das so präsent macht, wie ihr das quasi ja auch kommuniziert nach außen hin und auch da so präsent seid. Vielleicht kurz nochmal so eine Schleife drehen, wie kam es überhaupt dazu, was waren die ersten Überlegungen, da reinzugehen, weil ich glaube, ihr seid jetzt nicht freitags morgens aufgestanden und habt gesagt, ey, wir müssen jetzt Teleshopping als den Absatz. Wir
müssen Marvin anrufen für AB-Testing und müssen bei HSE anrufen für Teleshopping, ganz
gut. Ja, also wie kam es dazu, das zu machen?
Boah, es war mehr Zufall, also
Wir wurden eingeladen
von HSE durch Judith. Das war sehr, sehr positiv. Da hat Judith auch den Kontakt gemacht. Also da kannst du einen Haken dran machen. Das war ein Mehrwert auch von der Investorenseite.
Ja.
Aber mehr als diesen ersten Kontakt, also wir hocken dort und dann bist du eine Brand, die pitcht wie keine andere. Du hast von mir aus, von dem Weg, normalerweise schreibst du 1000 E-Mails, rufst du an, lieber kommst du weiter, ab und zu kommst du dann mal weiter. Das war die kleine Abkürzung, dank Investoren, wunderbar. Und da war vorbei. Brutto pitchen müssen, danach eine Kalkulation aufstellen müssen, allem drum und dran. Wir waren dort mit dem Einkäufer gesetzt, mit unserem Einkäufer, super cooler Kerl, aber du hockst da als kleine Brand, ich glaube, es war so nach ungefähr einem halb, dreiviertel Jahr nach dem Investment, ne? Also du hast jetzt eine krasse Umsatzzahl, noch sonst irgendwas, du nimmst deine Produkte im Koffer da mit hin, dann stellst du sie vor und dann bla 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 und du, das ist wie bei einem Pitch mit Investoren, der findet 99 Abers, warum es nicht klappt. Und du musst dieses eine, warum es klappt, musst du ihm so geschmackhaft machen, mit allem drum und dran, dass es klappt. Und unterm Strich war der Benefit Judith. Also Judith hat committed und hat gesagt, ich gehe mit denen auf Show. Also es war für die ein Mehrwert. Und das Thema, wir haben hier ein Gesicht der Marke, Frau, ich sage jetzt mal, was weiß ich, Migrationshintergrund, also alles, was du irgendwo im TV auch zeigen kannst, wo du nicht sagst, sie ist eine langweilige, was weiß ich was, sondern nach außen hin und sagt, ich komme aus türkische Wurzeln, der Türkei ist problemlos saupräsent, deswegen mit hergebracht. Also die Story, die es ja auch gab, quasi konnten wir dort mitpitchen. Dann hat das Produkt überzeugt, fanden sie cool, fanden sie, ist was Neues und dann am Schluss mussten natürlich auch die Preise überzeugen. Also die kriegen natürlich ein EK, also die kaufen bei uns die Ware ab, wir verkaufen sie dann im TV gemeinsam mit HSE, aber wir sind die Ware los, in Anführungszeichen. Und deswegen muss ich es drehen. Und wir haben jetzt ein Jahresgespräch gehabt und sie waren halt ultra happy mit den Zahlen, mit allem drum und dran. Vielleicht mal in eine Zahl, wo wir droppen können, dass irgendwie wir 1.200 Euro pro Sendeminute quasi erwirtschaften. Das ist halt schon gestört.
An Gewinn oder an,
nee,
an
Umsatz? Okay. Umsatz.
Aber selbst das ist krass.
Ja, ja, was dann an Gewinn hängen bleibt bei HSE und so weiter, das wissen wir nicht, geht uns auch überhaupt nichts an. Aber ja, wir kennen die Zahlen, die sind ja öffentlich. Irgendwie haben die letztes Jahr, glaube ich, 1,2 Milliarden Umsatz gemacht. Profitabel. Also im Teleshopping, das muss einer nachmachen erstmal, ja, ne? Im E-Commerce oder sonst wo. Und wir fanden das Format halt sau interessant. Teleshopping, du hast endlich eine Fläche. Das ist ja immer das, was ich so ein bisschen kritisiere. UGC hast du 30 Sekunden, du hast eine Ad, ein Creative, ein Bild. Du musst in einem Bild musst du den Kunden zum Klicken anregen und dann auf der Webseite relativ short in 30 Sekunden das Produkt im Kopf verkaufen.
Wenn 30 Sekunden überhaupt ausreichend,
ja,
sind, ne?
Nicht so sieht's aus.
8 oder 9 oder
so. Ja, sowas, wahrscheinlich, ja, erst das die Regel. Und wir haben im Teleshopping eine Show von 50 Minuten, haben 50 Minuten Zeit, Produkte zu erklären, die Geschichte zu erklären, allem drum und dran, die Anwendung zu zeigen, für was wir es verwenden. Das ist so viel Mehrwert und das fanden wir so spannend. Und haben wir gesagt, wir wollen das mit HSE probieren. Und dann kamen die ersten Shows und die waren, also der Weg bis dorthin war lange, sehr, ich glaube, ein halbes Jahr. Halbes Jahr hat es gedauert, bis wir von Angebot bis drin. Sie wurde dann geschult mit allem drum und dran. Also sie hat Coachings bekommen, kannst du gleich was dazu erzählen. Also sehr professionell alles. Und dann waren wir im Studio. Also ich meine, ich war aufgeregter als sie, habe ich das Gefühl gehabt. So.
Oder Bi hat es einfach nur nicht gezeigt.
Ja, ich wäre auf jeden Fall umgekippt in der Live-Show, definitiv. Ja. Ich bin schon umgekippt backstage so, aber sie hat das dann extrem gut gemeistert. Die Zahlen waren positiv, also so wie wir es gesagt bekommen. Wir kriegen die ja auch nicht live alles mit dann, das ist alles so im Nachgang. Und seitdem planen wir. Wir haben jetzt gerade letzte Woche die Planung bis Q3 für dieses Jahr durchgemacht. Wir reden jetzt schon über Q4, also fester Partner, stolzer Partner. Wir sind unglaublich stolz, mit HSE zu arbeiten. Die Bi hat da, die kann da einfach live gehen in der App mittlerweile mit der Community. Das ist so verrückt, was man da alles gerade machen kann. Und habe durch Zufall vorgestern mitbekommen, dass Amazon jetzt auch ein Live-Shopping startet, also wo du dann Live-Prime-Produkte kaufen kannst. Fand ich mega cool. Das sieht man ja, dass auch die neuen Medien immer präsenter in diesem Live-Shopping werden.
Ne? Ja, auch so über TikTok und dann im TikTok-Shop und sowas.
TikTok-Shop, das hat Judith mir auch gesagt.
Das muss ja in Amerika schon so abgehen, das muss ja verrückt sein.
Ja.
Aber das ist ja bloß nachgelagert eigentlich sowas wie Teleshopping, das klassische Teleshopping. Und wir haben halt eine komplett neue Zielgruppe erschließen können über Teleshopping, ne? Muss man auch ganz klipp und klar sagen. Also diese
Was ist da die Zielgruppe? Weil ich habe noch nie außer aus Spaß vielleicht mal so eine Nicer-Dicer-Teleshopping-Show.
Jeder Nicer-Dicer sagt zum Teleshopping. Wir haben zu Hause, ich finde das Ding geil.
Wir hatten ein Jahresgespräch und dann sagt der Einkäufer einfach, ja, und eure Zielgruppe ist so 70 plus. Ich so, 70 plus? Okay, das ist crazy, weil wir hatten sonst nur so 25 plus bis ungefähr 60. Hm. Und dadurch haben wir jetzt die 70er noch abgeholt, was sehr positiv ist. Weil die hast du ja so, die kannst du nicht über Instagram erreichen, die kannst du auch nicht über Meta erreichen. Vielleicht doch.
Im Shop wird es auch schwierig.
Total. Ja. Und das sind auch dann die Kunden, die dann auch erstmal bei dir bei Bidrop dann bestellen und dann so, ich habe alles notiert und ich möchte es jetzt durchgeben, schreiben Sie die Bestellnummern auf und das ist so lustig, wie ich das mitbekomme. Aber das ist tatsächlich 70 plus, haben wir für uns erschließen können. Und das Tolle ist halt, die sehen die Synergien, weil viele von denen kennen Propolis bereits.
Ja.
Und für die ist das so, crazy, jetzt gibt es mal gutes Propolis in Deutschland, das auch zertifiziert wurde.
Die gibt es dann den Enkeln weiter und so. Und dann kriegen wir dann die junge Zielgruppe wieder. Aber es ist ein ultra spannender Markt. Es ist sehr herausfordernd. Also Anlieferungsthemen, das ist Konzern. Brauchen wir dann wollen wir. Das ist wie DM anzuliefern. Das ist halt harte Richtlinien. Man muss alles halten. Da gibt es für alles eine Struktur, neues Produkt. Wenn die sagen, oder wir sagen zusammen, hey, wir haben ein neues Produkt, wollen wir das platzieren? Wir sind uns über die Preise einig und allem drum und dran. Das ist ein Lächeln bei uns, aber von anderer Seite, von dem Aufwand her, neues Produkt, ne, QM, die ganze Bemusterungsthemen, die haben recht, dass sie das machen, weil sonst würde es nicht funktionieren, aber es ist für ein Startup, Lean, 3 Personen, eine Meisterleistung. Also da haben wir gemerkt, wir brauchen Unterstützung in allen Themen, weil wenn das noch größer wird, dann kriege ich es alleine halt nicht mehr hin. Also wie denn auch, die Zeit muss ja irgendwo hergenommen werden. Und unsere PMU jetzt seit 3 Wochen da ist, die hat jetzt die erste Anlieferung HSE mitbekommen, weil halt gerade eine Bestellung lief. Ich habe mal gesehen, wie die jetzt gerade so Prozessbeschreibung aufsetzt, sodass man das so Schritt für Schritt selber versteht. Mhm. Und ich habe mir die Prozessbeschreibung angucken und habe gedacht so, Alter, und das läuft aktuell noch alles einfach nur in meinem Kopf. Ne? Einfach,
ja, klar.
Das ist Risiko ohne Ende, deswegen gut so.
Ja.
Aber man darf es auch nicht so einfach vorstellen, weil wenn wir gefragt werden, hey, kannst du ein Intro zur HSE machen? Ja, können wir machen, aber ihr müsst ja selber den Weg dann gehen.
Ja.
Aber habt ihr die Kapazität dafür? Habt ihr das im Lager? Habt ihr die bestellen halt nicht 100 Stück, die bestellen 5.000, 10.000, 20.000. Ja. Und das musst du halt auch haben. Und das gefährdet ja auch deinen Stock. Und also das ist schon alles nicht so ohne, aber ein Riesen, also ich würde sagen, für uns Drogerie und Teleshopping, also wenn wir uns entscheiden müssen, beides wunderbar, aber ja, aktuell ist halt Teleshopping für uns das größere
ja
Thema.
Ja. Das heißt, vom Ablauf her, ihr seid durch Judith da reingekommen, habt gedacht, okay, das ist ein cooles, spannendes Thema, habt euch mit denen an den Tisch gesetzt, ein bisschen verhandelt. Dann
mehrfach.
Sechs Monate, ohne Witz. Haben die gesagt, okay, wir kaufen jetzt x-tausend Produkte ja sozusagen ein, ihr liefert das dahin und dann geht's los, dass die sagen, okay, wie war das dann für dich? Du musst dann in Coaching rein, die introvertierte Person muss dann auf einmal 50 Minuten vor einer laufenden Kamera, wahrscheinlich live, nicht nur vor einer, sondern vor sechs Kameras ja oder sowas stehen und dann da auch noch verkaufen nach dem Motto, hier das nächste, beste, schnellste, schönste Angebot, jetzt zuschlagen.
Also ich bin ja nie aufgeregt. Ich war nicht mhm aufgeregt, als ich die Investoren kennengelernt habe. Ich war nicht aufgeregt, als ich geheiratet habe. War ich nicht. Es war eine Freude.
Ja.
Ich war eigentlich noch nie aufgeregt, auch in der Schule nicht, wenn ich ein Referat halten musste. Aber ich war vor HSE aufgeregt. Ich war so aufgeregt, obwohl ich geschult wurde, weil in den Schulungen habe ich immer irgendwas falsch gemacht, weil ich dann aufgeregt war, das von meinem Coach falsch zu machen. Mhm. Weil ich halt sehr perfektionistisch war, was das betrifft. Und ich auch wusste, sie weiß, wie das geht, sie kennt die Rhetoriken. Und dann konnte ich wirklich eine Woche nicht schlafen. Das war unmöglich, ich habe es nicht hinbekommen. Und dann war ich auch fix und fertig. Und dann habe ich die eine, vor der Live-Show gab es dann eine Probe. Den Probedurchlauf habe ich gemacht, dann war das easy. Ich so, easy, ich weiß, wo ich hingucken muss, ich weiß, wie das funktioniert. Wenn es gut läuft, labert eh nur die ganze Zeit Judith irgendwas und ich muss nur kurz zwischengrätschen und was erzählen. Und so war dann die erste Live-Show auch. Also in der ersten Live-Show habe ich, wenn es hochkommt, von 50 Minuten 15 geredet und wusste halt nur, welche Kamera gucke ich, wie mache ich das, etc. Du musst halt lernen, dass wenn du ein Produkt auf deine Hand präsentierst, die Hand so zu stabilisieren, dass sie nicht hin und her wackelt wegen der Kamera. Mhm. Oder dass wenn du sagst, okay, wenn du die Kamera darauf lenken willst, zu sagen, okay, ich nehme jetzt das Stück Propolis in die Hand, dass du das langsam machst, damit in der Zeit die Kamera wechseln kann und dann dahin switchen. Also so Sachen habe ich halt gelernt. Aber mittlerweile schreibt HSE, wir hätten da einen Slot, würdest du da auftreten können? Sag ich, ja, guck ich mal, Zeitplan passt, tschakka, erledigt. Und es macht mir auch Spaß. Und ich glaube, das ist der Faktor. Es muss dir Spaß machen. Ich blende es total aus, dass da eine Million Menschen live gerade zusehen, wirklich. Es kommt auch alles mal vor, wo ich mich erwische, während zum Beispiel Claudia, die Moderatorin, die erzählt gerade was, dann denke ich was ganz anderes nach. Und
das habe ich manchmal im Podcast. Aber
kann man auch mal online so sagen. Ich habe das zum ersten Mal jetzt bei HSE gehabt, dass ich über was ganz anderes, null B-Job lachen, und dann höre ich nur von der Seite von Judith sagen, ja, Bi, jetzt erzähl doch mal. Und dann ich so wirklich eine Sekunde, ich kurz zugehört, gucke in den Bildschirm, weil ich sehe, was gerade läuft.
Und dann funktioniert man aber,
und dann funktionierst du. Ja. Weil du dann irgendwie doch unbewusst was wahrgenommen hast. Und da habe ich mich mal kurz erwischt, wo ich echt ausgeblendet war. Aber sonst, das macht mir total Spaß. Die Leute dort sind richtig super. Es sind wirklich tolle Leute, wo es einfach auch wirklich Spaß macht, dann dahin zu gehen, das zu machen. Und ja, die Kunden sind auch lieb. Also die sind wirklich super lieb, auch wenn sie sich mit ins Studio verbinden über die App oder im Nachgang anrufen. Ich habe eine Kundin, die schaltet sich bei jeder HSE-Sendung dazu und schreibt mir nach jeder HSE-Sendung auf Instagram, wie toll ich war. Und ich finde das so süß und die schickt mir mal Herzchen.
Die hat sie dann letztens in der Live-Show hat sie gegrüßt. Da ist die war fix und fertig.
Ja, die hat sich so gefreut. Die sagt, oh, die Judith, grüß sie mal. Für mich so, ja, okay, mache ich noch. Ich hatte sie das gerade so angeboten in der Live-Show, weil Judith hat gesagt, ja, ihr seid ja sehr nah mit eurer Community. Ich so, ja, gerade eben auch in der Pause hat die eine gesagt, dass ich sie von den grüßen soll. Ich soll die von der Ines grüßen. Und sagt Judith, liebe Grüße an dich, Ines. Dann schickt ihr mir eine Sprachnachricht, das hast du nicht getan. Ich so, ist aber klar, weil das freut den Menschen draußen und das zeigt, wie nah ich mit meiner Community bin. Und
dass man das gerade dann noch in der kurzen Pause dann noch checkt und total, dann sieht, ja, das ist ja schon stark. Das heißt, wie oft passiert das, dass du jetzt aktuell angeschrieben wirst und komm mal vorbei, für einen Slot mäßig gefragt
aktuell
bist?
Oft. Also wir haben
einmal die Woche oder zweimal im
alle
Monat?
Alle zwei Wochen einmal. Okay. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich war jetzt letzte Woche dort, ich bin jetzt nächste oder übernächste Woche wieder dort, dann bin ich wieder Mitte Mai dort, dann bin ich Anfang Juni wieder da, also aktuell ist es im Zwei-Wochen-Slot.
Ja,
und dann aber auch
zum
ein
Glück.
Ja, und dann auch den ganzen Tag. Es geht um 8 Uhr morgens los und die letzte Show beginnt um 22 Uhr.
Mhm.
Und zwischendrin wird gearbeitet und wenn es ganz gut läuft, darf ich am nächsten Tag auch noch auf HSE.
Okay, das heißt, das sind dann aber so 3-4 Shows einfach hintereinander, wo du 3-4 Mal das Gleiche auch machen musst? Oder?
Sechs Shows sind jetzt geplant für das nächste Mal und dann geht es immer um die gleichen Produkte.
Krass.
Ja.
Und jetzt funktioniert meine Rechnung im Kopf gerade nicht mehr, weil ich eben auf zweimal im Monat quasi gekommen bin mit einer Show. Flo meinte eben mit 1.200 Euro mit einer Minute Sendezeit, Umsatz.
Ja, das ist, also der Durchschnitt, da gibt es brutale Shows, weniger brutale, sind wir auf dem Hauptsender, ist Judith dabei, sind wir nur auf dem Nebensender, macht Spee komplett alleine, hat sie auch Shows komplett alleine, kommt immer drauf an, aber das ist der Durchschnittswert, also da gibt es dann Shows.
Also was ich sagen kann, ich habe in einer Show, wo ich alleine verkauft habe, mal 35.000 Euro in 30 Minuten gemacht.
Ja,
okay. Und das ist für mich als die, die jetzt seit einem Jahr bei HSE dabei, HSE war fix und fertig, haben gesagt, wir sind so zufrieden mit dir, so musst du immer abliefern, aber die Judith, die wird halt in den 30 Minuten wahrscheinlich eine Million gemacht.
Ja, okay, krass.
Aber Judith hat halt auch 20 Jahre Historie und Judith hat abartige Fans. Das ist so crazy, was eine Fan-Community die bei HSE hat.
Okay.
Die sagen, wenn Judith das verkauft, dann kaufe ich es.
Also es ist dann Influencer-Game auf einem ganz anderen Level sozusagen. Ja. Okay. Was sind so die Peak-Zeiten von Zuschauenden bei HSE?
Sonntag 21 Uhr, 22 Uhr, hätte ich niemals gedacht, weil ich denke okay, wenn ich weiß, okay, unsere Käuferinnen sind 70 plus, meine Oma ist niemals um 70 Uhr noch, um 22 Uhr mit ihren 70 Jahren noch wach, aber in der Tat um 21 Uhr, 22, weil wir hatten dann ADT, das ist ein Angebot des Tages und da hatten wir um 21 Uhr, wir so, hey, fix und fertig, das funktioniert niemals, also die haben so viel Mengen gekauft, die kriegen wir alle zurück, war ausverkauft, wir waren nach der Show ausverkauft.
90 Minuten waren wir ausverkauft, komplett, ich habe schon quasi abends noch die Mail bekommen, oder am nächsten Morgen. Ja, doch, abends habe ich schon von unserem Einkäufer die Mail bekommen. Check mal morgen früh ab, was ihr noch auf Lager habt. Wir brauchen dringend Nachbestellung. So, so schnell geht es leider
nicht. Das war geisteskrank. Es waren, glaube ich, wie viel? Knapp 3 Millionen oder
so? Ich weiß nicht mehr. Es war abartig. Es war unnormal. Hätte ich niemals gedacht. War ich auch mal wieder mit dabei. Bin immer ganz so oft mit dabei mittlerweile durchs Team und so weiter. Muss halt einer danach im Büro bleiben, ist klar. Aber Produktrelease. Sonntags, 21 Uhr, mit Judith, Hauptsender, wenn wir das kriegen, dann scheppert's.
Wie viele Leute gucken dann dazu?
Über eine Million. Ja.
Okay, krass.
Das hätte, in einer Show.
Das kann, also in meinem Kopf passt.
Ich blende das auch aus.
Funktioniert das auch einfach nicht.
Wenn der Zähler runterdreht, gehe ich immer zum Backstage zu der Regisseur, ich so, echter Zähler oder unechter Zähler? Ist echter Zähler. Ich so, boah, das ist ja abartig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Steht dann da auch einfach, wie viele Menschen die ganze Zeit da
laufen? Nee, das habe ich irgendwann mal angefragt, habe gefragt, würde mich mal interessieren. Vor der ersten Show habe ich das interessiert. Und dann hat man seinen Einkäufer gesagt, hey, ich droppe dir jetzt mal eine Zahl. Das ist mehr, mal weniger und so weiter. Das ist einfach mal ein Richtwert, wo wir auch kommunizieren dürfen und so weiter. Aber sag's bitte nicht der Bi jetzt schon, bevor die das erste Mal auf Show geht. Und er droppt mir jetzt so die Zahl, irgendwie so 1 Million oder sowas. Und dann ich, okay. Hey Bi, ich habe gerade die Zahl bekommen, wie viele da jetzt wahrscheinlich gleich zuschauen. Willst du es wissen? 1 Million ist es, 1 Million. Und dann so putz, Alter, war vorbei. Ne? So, aber also ich hätte mich dann noch verrückter gemacht, aber für sie war das jetzt egal, ob da 100.000 oder einem. Im Grunde ist es ja auch egal, ob das 1 Million oder 100.000 ist. Es ist einfach sau viel so. Ne? Ja. Das sind zu viele. Also zu viele für das, dass ich das gut noch machen könnte.
Und auch greifen könnte sozusagen.
Ja. Aber ich sehe es ja nicht, also wie es aus.
Du siehst halt sechs Kameras.
Ich sehe die Kameraleute da rumlaufen. 200
Menschen backstage rumrennen, da würde ich mich auch schon verrückt
machen. Ja, aber cool, du hast auch die Kameraleute gucken dich stumpf so an und halten die Kamera in der Hand.
Die waren halt
nicht so das irritiert mich manchmal, also, wo ich mir denke, Alter, laber ich so viel Scheiße.
Aber es ist ich finde das ist ein ultra spannender Kanal. Also keine Ahnung, das hat mich in der Marketingwelt mal wieder so, gibt halt immer so viele Aha-Moments, also wo du da hockst, sagst so, wow, krass, also Meta kennt ja jeder, ne? Google kennt jeder, ist ja eh Standard, musst du machen heutzutage und dann kam dieses, der Drogerie kennt auch jeder, ne? Ist das Königsdisziplin da reinzukommen, definitiv, aber das Teleshopping-Game mitzubekommen, dass jedem, mit dem man drüber reden, reagiert wie du und sagt, ey, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass überhaupt noch einer kauft. Und dann denke ich mir so, Alter, weißt du, wie viele Menschen da arbeiten? Ich habe keine Ahnung, wie viele. Also wenn ich 1 Milliarde Umsatz da drüber mache im Dachraum, dann müssen da ja bestimmt 1.000 Menschen mindestens angestellt sein. Sonst macht das ja keinen Sinn.
Riesiger.
Ich meine, der Komplex in München oder in Nähe München ist unfassbar. Ja. Und QVC habe ich mir mal die Zahlen auch droppen lassen, aber das sind halt weltweite Zahlen, über 8 Milliarden Umsatz. Größter Anteil natürlich auch UK und Amerika, weil die da stark unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, ob Home Shopping Europe da auch ist. Aber
England hat doch Judith Shows.
Ah, okay. Aber QVC ist halt auch abartiger Apparat.
Ja, kann ich.
Aber mega spannend. Vorstellen. Also für jedes Startup, wo Produkte hat, wo es passen würde und so weiter, fragt es an, geht in die Gespräche und wenn es aktuell nicht passt, dann habt zumindest mal einen warmen Lead. Also ich glaube, es ist schon eine starke Sache, mal sich zu positionieren. Und auch, das muss er immer wieder sagen, es ist nicht immer nur dieses oben und unten, ne? Startup da, oben der Handel oder was weiß
Die wollen uns genauso
haben. Die brauchen die Startups auch, nicht nur HSE, sondern auch der DM, auch der Rossmann und so weiter, weil die leben auch von was Neuem mal und nicht nur von dem, was immer ist, weil neue Startups oder neue Firmen, neue Produktinnovationen strömen ja auch wieder neue Leute dazu. Ja. Das ist wichtig.
Gerade bei HSE, wenn du denkst, die 70-jährige Frau ist bald vielleicht nicht mehr 70 und die brauchen auch neue Leute, deswegen haben sie jetzt die App, deswegen versuchen sie Livestreams zu etablieren, die bauen ihr Instagram auf, die wollen so Marken Marken, jüngere Marken haben wie uns, egal wer es letztendlich kauft. Aber es ist letztendlich eine junge Brand und dadurch wollen wir das junge Publikum reinbringen. Und
das ist auch richtig, deswegen.
Was muss bei einem Startup gegeben sein, dass ihr sagt, hier, das sind die passenden Punkte? Ich glaube, du hast es so gerade schon halb probiert aufzulisten, aber gibt es irgendwie so 3-4 Sachen, wo man sagt, hier, du brauchst auf jeden Fall genug Stock oder sonstige
Marge.
Sachen?
Marge.
Mhm. Marge. Also generell auch beim Handel. Also Marge musst du haben.
Würde ich sowieso empfehlen.
Wenn du jetzt irgendwie so einen Faktor hast von 2 auf dein, weißt du, du hast kaufst du für 10 Euro ein, verkaufst für 20 Euro. Ich glaube, damit wirst du aber auch im E-Commerce kein Game gewinnen damit. Ja. Ne? Das ist halt leider so mittlerweile durch die ganzen gestiegenen Werbekosten. Also gute Marge, du brauchst Manpower, du musst ein Verständnis für das Thema haben, du brauchst einen langen Atem. Das bedeutet unterm Strich, nur weil einer sagt, das geht so nett, dann muss man da halt Wege finden, wie man es halt machbar macht und nicht gleich aufgeben. Das heißt, du brauchst halt einfach Power hinten dran und die Marge. Wenn das hast und ein gutes Produkt, aber das ist die Grundvoraussetzung, denke ich, egal mit welchem Startup man redet, das Produkt muss halt gut sein, ne?
Ich finde das ein unfassbar spannendes Thema. Also ich glaube, ich könnte auch noch eine halbe Stunde weiter drüber reden. Wenn wir jetzt so einen kleinen Ausblick geben müssen, was ist denn mit HSE noch geplant? Also ihr habt gesagt, langfristiger Partner, sind wahrscheinlich viele Shows geplant. Gibt es irgendwie noch so ein Highlight oder sowas, was man da ankündigen kann?
Hast du nicht ein Highlight mittlerweile, ein neues Werbeformat, wo sie mit dir quasi antesten wollen, das Beauty-Thema? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin dazu weit entfernt, was die Shows angeht.
Es ist jetzt nichts Highlight-technisch in der Richtung. Die wollen jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn zwei Marken aufeinandertreffen. Und jetzt nicht so, dass wir sind ja oft mit Bitterliebe auch parallel live. Nicht, dass wenn die mal pitchen, sondern wenn wir gemeinsam unsere Marken als Product-Market-Fit quasi pitchen, zu sagen, okay,
Als Ergänzung quasi,
genau,
oder wie?
Genau, okay. Das ist ein Roller und das ist die B-Cream. Wenn du die B-Cream auf den Roller machst und das dann eincremst, dann hast du die perfekte Kombination der Produkte. Ja, und das wird jetzt neu kommen.
Okay.
Jetzt, glaube ich, übernächste Woche. Da bin ich auch gespannt. Die haben mir das Ding geschickt, ey.
Dachte, hat ausgesehen wie der Womanizer. Ja. Jeder im Geschäft hat gefragt, ob sie jetzt die Toys mitbringt oder sowas. Wir haben so eine Telefonbox, hast du schon gesehen, wo man so drin die Calls macht. Und da ist halt so ein USB, wo du ranstecken kannst. Und da hat sie mir ich habe einen Call gehabt, dann kommt sie da rein, geht die Tür auf, steckt das Ding rein, stellt es da hin, macht die Tür wieder zu, ich gucke das Ding an, schreibe auf Slack. Alter, ist das ein Womanizer oder was? So, nee, das ist von HSE für das Einmastieren von der B-Cream. Ich so,
es wird warm und kalt.
Alter, und jeder Mitarbeiter, der vorbeigelaufen ist,
der hat so geguckt.
Du hast so rein, so, was
machst du denn dazu?
Hey, voll Mitspieler, was ist das? Nee, aber sonst geplant, also jetzt rein geplant.
Neue Produkte.
Neue Produkte, coole Shows planen. Viel auch unabhängig von Judith, also dass auch die B immer mehr auch eigene Shows bekommt und einfach auch die Marke zu stärken innerhalb von HSE, das ist denen auch wichtig, dass wir nicht eine Abhängigkeit zu Judith entwickeln, das ist klar, ne? Aber sonst richtig geplant sind erstmal einfach Produktrelease, coole Sets, wir gehen jetzt mit einem Anti-Aging-Set dran, das heißt, wir gehen so das erste Mal richtig auf ein Themenset, also wie diese Bundles bei uns im Shop. Finden wir jetzt auch ein cooler Test, ist natürlich in der Konfektionierung wieder eine Meisterleistung, weil es extrem aufwendig ist.
Von dem Lieferanten zu dem Lieferanten, da muss konfektioniert werden.
Ja, aber wir glauben trotzdem daran, dass so ein Bundle auch eine coole Strategie sein könnte. Das testen wir jetzt mal aus mit einer coolen Stückzahl und da hat sie jetzt auch ordentlich Shows geplant, auch mit Judith. Judith freut sich drauf und vielleicht, dass ich halt irgendwann einmal live zumindest.
Da schalte ich ein.
Zumindest einmal quasi die B-Crew an mir getestet wird und ich dann wieder rausgehen darf.
Ja, sonst ist ja nur noch Flo's Stirn drin.
Ja, das kenne ich. Die kenne ich auf jeden Fall. Die ist weltberühmt schon fast.
Das ist die weltberühmte Stirn aus ganz Deutschland.
Nee, aber sonst ist eigentlich jetzt nichts Besonderes geplant.
Dann danke ich euch auf jeden Fall, dass ihr da die Zahlen und sowas auch ganz transparent geteilt habt. Ich finde das ein ultra spannendes Thema. Ich glaube, das ist für viele, die den Podcast auch hören, vielleicht was, wo man jetzt zum ersten Mal drauf stößt und dann so merkt, okay, da geht ja wirklich was und das ist ein spannender Bereich. Dann lasst uns doch mal zum Ende des Podcasts die zweite von zwei Fragen stellen, die jeder Podcast-Gast hier gestellt bekommt. Mhm. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt? Kann E-Commerce-wise sein, kann irgendwas anderes sein, unternehmertummäßig? Wenn ihr jetzt sagen müsstet, eine Sache, die herausgehoben wird.
Ich bin gespannt, was du sagst. Danach hau ich raus.
Ich dachte, danach hau ich dich.
Das passiert auch so.
Zwei Sachen. Einmal,
ist okay, war klar, dass du dich
nicht. Ja, es tut mir leid. Ich bin ein Riesenfan. Ich habe das Buch Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer gelesen. Danach habe ich meinen Job gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Das war vor 9 Jahren, 8 Jahren. Das war mega spannend und dort war ein Satz drin gestanden, der für immer in meinem Kopf geblieben ist. Und das ist Momentum aufbauen. Mhm. Wenn man Momentum aufbaut, also quasi wenn man sich vorstellt, ein Auto, das einmal rollt, dann rollst und das kriegst du so schnell nicht mehr quasi gebremst. Aber ja, wenn du quasi einen Stein hinlegst und quasi mit dem Stein nicht drüber kommst, mit dem Rad über den Stein, dann wird das Auto nie rollen. Aber wenn es dann rollt, dann rollt es. Und Momentum aufzubauen ist unglaublich wichtig. Und Momentum kannst du in allen Bereichen, ob privat, ob geschäftlich quasi aufbauen. Und das geht mir heute noch nach. Wenn ich heute meine Umsätze oder unsere Umsätze checke und dann ich da gesagt, hey, ich habe so Angst, dass das morgen einfach wieder aufhört oder sowas. Mhm. Und dann rede ich auch mit Henrik zum Beispiel drüber. Und dann sagt Henrik, Flo, das sagt er von sich aus, Momentum. Wenn du es aufgebaut hast, die Ads laufen, zwar, es wird immer mal schlechte Tage geben, aber du baust es auf, du baust den Community, es wird immer alles größer, größer, größer. Es gibt mal wieder Dips, es wird aber größer. Dein Momentum muss aufgebaut werden und dann hast du es geschafft eigentlich. Und ich glaube, Momentum ist was ganz, ganz Wichtiges, gerade heute in so einer schnelllebigen Welt.
Ja.
Kann man da relativ viel machen.
Spannender Case, der auch noch nicht so oft genannt wurde hier. Ja. Was ist der zweite Punkt bei dir?
Stay strong, be positive. Das habe ich irgendwann mal auf irgendwo gelesen. Also in so Zitatsprüche, ich bin da eh ein Fan von.
Vor Jahren. Auch sowas, was hast du tätowiert?
Ich habe es auch
hier tätowiert. Okay. Ich wollte es gerade sagen, das wäre sowas, was du dir tätowieren könntest.
Ja, ich habe das hier tätowiert und das hat mich in vielen Lebensbereichen mittlerweile, ob privater Natur, aber auch geschäftlich extrem oft quasi immer wieder quasi positiv stimmen lassen. Also versuch einfach stark zu bleiben, bleib positiv und es wird schon alles. Und ich glaube, wir leben alle in einer Welt hier, gerade in Deutschland, auch Gründertum und so weiter. Auch eine Insolvenz ist nicht das Schlimmste, was passieren kann und so weiter. Und das vergessen viele. Sie denken immer durch die LinkedIn-Bubble, sie müssen größer, weiter, schneller und so weiter. Und die Wahrheit sieht ganz, 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 ganz anders aus. Und wir haben es alle schon erlebt. Ich habe zwei Startups schon gegen die Wand geheizt, jetzt nicht mit Inso, aber trotzdem einfach nicht geklappt und war auch nicht angenehm, war auch nicht schön und auch Geld verbrannt und so weiter. Und es ist nichts passiert. Also
man wird schlauer, man lebt danach
noch. Ja, und auch nach B-Drop, wenn B-Drop scheitert, whatever, keine Ahnung, dann war es ja trotzdem unglaublich viel Erfahrungswerte, was man, wenn man sagt, man bleibt in dem Bereich, extrem damit wieder weiterarbeiten kann.
Ja.
Jetzt hoffe ich mal, dass du nicht wieder sagst, du hast eigentlich gar keine Sprüche, das wird mich ärgern.
Ja, also bei mir ist das eigentlich eher ein Spruch und ein Erlebnis. Ich fange mal an mit dem Spruch. Eine Freundin von mir, die ist ein bisschen älter, die hat irgendwann zu mir gesagt, mach doch das, was dich glücklich macht. Und das war weder positiv, Tonalität noch negativ, wirklich sehr neutral. Und da habe ich mir echt sehr lange Gedanken darüber gemacht, was macht mich denn überhaupt glücklich? Wo geht mein Herz hin? Klar, interessiere ich mich für die Psychologie, ich interessiere mich für das etc. Aber letztendlich geht es auch darum, dass du das machst, was dir Spaß macht. Das war eigentlich bei mir schon immer die Selbstständigkeit. Es hat mir Spaß gemacht, ich bin darin aufgegangen, ich habe performt und das war alles super. Und so kam es dann halt zum Gründen. Und letztendlich hat es mir auch Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Und das ist wirklich nicht. Aber es macht halt Spaß irgendwo. Sonst wären wir nicht da, wo wir stehen. Und das andere, was mich halt echt krass geprägt hat in meinem Leben, war von einem meiner alten Arbeitgeber, dass der immer zu mir gesagt hat, du kannst nicht, du siehst nur gut aus. Und da denke ich mir einfach, fick dich. Sorry, dass ich das sage, fick dich. Wahrscheinlich habe ich mittlerweile mehr Umsatz als du. Und das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich finde es immer sehr krass, dass man seinen Mitarbeiter so degradierend behandelt. Und es hat mich so geprägt, dass ich jetzt mittlerweile einfach sage, nee, ich kann was. Und das wusste ich auch vorher schon. Das war auch der Grund, warum ich gekündigt habe und gesagt habe, du kannst mich mal. Und weil ich war auch immer so ein Mitarbeiter, der immer mehr gearbeitet hat, als er sollte, weil ich einfach immer beweisen wollte, was ich kann.
Ja.
Und das hat mich so stark geprägt, dass ich jetzt auch gesagt habe, nee, ich weiß, dass ich es kann und das setze ich jetzt einfach um. Und jeder kann etwas. Und wenn man eine Idee hat und sagt, okay, mein Herz hängt da dran, dann mach es einfach. Und das ist das, was meine Freundin gesagt hat. Und das in Kombination ist halt einfach B-Drop entstanden.
Ich finde, da muss man gar nichts mehr hinzufügen. Ich kann dem absolut zustimmen. Ich glaube, man merkt auch, dass du dir da nicht so viel sagen lässt und dass du dann einfach deinen Weg gehst und Gas gibst. Und auch mit Flo da jemanden an der Seite hast, der dich da wahrscheinlich nochmal gut unterstützt, wenn er vielleicht auch mal ein bisschen nervig sein kann, wenn man das so sagen darf.
Nö, ich denke, es hat seine Berechtigung. Es hat seine Berechtigung und ich denke, es gleicht sich halt aus. Ne? Es ist wie so ein Zahnrad. Das geht halt ineinander. Er hätte ohne mich nicht Erfolg gehabt und ich hätte ohne ihn nicht Erfolg gehabt.
Ja, ich finde das ein schönes Schlusswort.
Ich auch.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so viel Insight zu sharen. Auch hier nochmal den dritten Anlauf gestartet habt, um vorbeizukommen. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht schauen wir dann mal, wie sich B-Drop entwickelt. Und ich bin gespannt, die Reise weiter mitzuverfolgen, mit dran zu arbeiten. Und vielleicht können wir dann ja in ein, zwei Jährchen nochmal so eine Revival-Folge machen und gucken, wie sich alles bis dahin entwickelt hat.
Sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Danke euch. Ciao, ciao.
Ciao.